Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Und was mich ja eigentlich am meisten nervt, sind die letzten 10 Minuten, wo wir eigentlich wirklich am Drücker waren. Ja, dass eigentlich dann nur noch diskutiert wird und nicht mehr Fußball gespielt. Und über das rege ich mich eigentlich am meisten auf. Ich äußere mich eigentlich wirklich nie über Schiedsrichterleistungen, aber wenn du den Videoschiedsrichter dann schon zur Verfügung hast, wenn ich mir die Aktion zum ersten Penalty oder Strafstoß anschaue, dann frage ich mich wirklich, wieso du dir die Bilder nochmal anschaust. Also das verstehe ich dann wirklich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Urs Fischer vom 1. FC Union Berlin war das, den ihr da gerade hörtet, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem 1:2 gegen Werder Bremen. Und direkt nach dem O-Ton sagte er aber auch noch, er sei ein Freund des Video Assistant Referees und würde glauben, der Videobeweis mache den Fußball gerechter. Also ein sehr zurückhaltender und interessanter Auftritt auf dieser Pressekonferenz und damit hallo und herzlich willkommen in Schlusskonferenz Nummer 242. Mein Name ist nicht Urs Fischer, mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Gennetzer bei Twitter und hätte aber gerne dieses Schweizer Idiom, auch wenn man da viel schneiden kann. Es gab viele, viele R's, die man da noch rausholen hätte können, dann hätten wir ein 10 Sekunden Intro gehabt. Ich habe aus besonderem Anlass eine Dreierrunde hier zu Beginn bei mir versammelt in der Schlusskonferenz. Zum einen begrüße ich als ständiges Mitglied dieser Schlusskonferenz Daniel Rosbach, Journalist bei der Lausitzer Rundschau und Teil des Union-Podcasts Textilvergehen. Auf Twitter twittert er als @da_rosbach mit Doppel-S. Servus Daniel.
Hallo.
Schön, dass du mit dabei bist. Und ebenfalls mit dabei vom Deutschlandfunk. Er heißt so, wie er twittert. Oder er twittert so, wie er heißt. Keine Ahnung. Matthias Friebe. Hallo. Schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
Hallo, Max. Ich freue mich auch.
Und jetzt eben am Anfang zugeschaltet. Wir wollen kurz uns um die Schiedsrichterentscheidungen rund um das Spiel von Union gegen Werder kümmern. Alex Feuerherd @LisasWelt auf Twitter. Ihr kennt und liebt ihn natürlich von Colinas Abends. Servus, Alex.
Einen wunderschönen guten Tag. Kurz, naja, schauen wir mal. Ne?
Ja, ja gut, aber wir müssen uns da selbst disziplinieren. Das ist immer ein bisschen heikel, mit dem Schwerpunktthema in eine Schlusskonferenz einzusteigen. Da wird dann hinten raus die Sendung gerne lang. Wir gucken, wir halt versuchen es im Rahmen zu halten, Alex.
Wir schauen mal, ich gebe mir Mühe.
Sehr gut, sehr gut. Das habe ich jetzt on tape. Vergiss das nicht. Bevor wir loslegen, danke ich dann kurz noch Tobi T., Daniel, Kaya und ihrem Papa, Fabian, Björn, Paul, Sebastian und Falk Fatal. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter und unterstützen diesen Werbesponsoren und Paywall-freien Podcast. Herzlichen Dank dafür. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, in der letzten Woche sind 2 Kurzpässe erschienen. Falls euch die Namen Barry Bolton, Almeria und Malaga jetzt hier noch nicht direkt etwas sagen, dann könnt ihr Kurzpass Nummer 136 hören. Da haben wir nämlich besprochen, was diese 4 Vereine miteinander verbindet. Und es gibt auch mal wieder einen Kurzpass zur zweiten Liga. Es wird auch aufgedeckt, warum es so lange keine Zweitliga-Kurzpässe gab. Ihr könnt euch alle wieder entspannen. Es läuft jetzt wieder der Regelbetrieb im Rasenfunk. Aber jetzt lasst uns starten und eben wie angesprochen mit dem Schwerpunkt dieser Sendung, der eben auf Union Berlin liegen soll. Und was war das für ein Spiel an der Alten Försterei? Oder war das überhaupt noch ein Fußballspiel? Das hat ja Urs Fischer gerade im Intro auch schon so ein bisschen angedeutet. 3 Strafstöße, 2 Platzverweise, insgesamt 11 Minuten Nachspielzeit, jede Menge Diskussionen und. Am Ende nimmt dann ein extrem ersatzgeschwächtes Bremen zwar die Punkte mit einem 2:1, darf aber in der nächsten Woche auch noch auf Nuri Sahin verzichten. Also, wo fangen wir an? Erstmal, Daniel, hatte deiner Meinung nach die Schiedsrichterentscheidungen von Tobias Welz, hatten die einen Einfluss auf den Spielfluss oder eben genau darauf, dass derjenige nicht zustande kam?
Also wenn das Ergebnis oder der Spielstand ab der 2. Minute so stark von den Schiedsrichterleistungen auch determiniert wird oder zumindest bedingt, hat das natürlich einen Einfluss. Vielleicht liegt es auch an ein paar Charakteristika des Spiels von Union, dass Schiedsrichterentscheidungen, Schiedsrichterlinien durchaus auch eine Rolle dafür spielen, wie gut sich deren Plan umsetzen lässt. Also wenn man auf sowas schaut, wie wichtig Standardsituationen für Union sind und wie viel Spielfluss bei Union-Spielen sowieso aufkommt, dann hat da der Schiedsrichter nicht nur mit den großen quasi zentralen Entscheidungen, sondern auch mit seiner Linie oder den einzelnen Zweikampfbewertungen darauf sicherlich einen Einfluss. Aber die Gesamtdynamik des Spiels hat es, glaube ich, nicht so richtig beeinflusst, aber in einem Spiel, wo so wenig passiert letztlich wie in diesem Spiel, sind natürlich die die großen Entscheidungen, die Strafstöße, die dann gegeben worden sind, vielleicht auch welche, die nicht gegeben worden sind, natürlich sehr wichtig, ja.
Dann wollen wir mal diese strittigen Entscheidungen durchgehen. Alex, ich würde dir gerne mal einfach alles hinschmeißen, wie wenn man eine Lego-Box neu sortiert, und du darfst dann da einfach Ordnung ins Chaos reinbringen und dann können wir darüber diskutieren. Also fangen wir mal ganz vorne an. Da gab es schon in der ersten Minute einen Strafstoßpfiff nach Foul an Davy Klaassen. Foul eventuell in Anführungszeichen zu setzen. Es war eine Co-Produktion. Giekiewicz hat ihn leicht berührt und danach wurde er auch noch von Bülter, der vorher eine schlechte Rückgabe mit der Brust gespielt hatte.
Christopher Lenz war das.
Ach, Christopher Lenz. Ja, sehr gut, dass wir hier den Experten mit dabei haben, zu Fall gebracht. Der Pfiff folgte in der ersten Minute zur Ausführung des Strafstoßes, kam es in der fünften Minute. Das allein zeigt schon, Alex, da gab es nochmal Review-Bedarf.
Ja, wenn ein Spiel schon so anfängt, dann hast du als Schiedsrichter natürlich ein Problem. Ne? Gibst einen frühen Strafstoß, der natürlich dann die Richtung des Spiels auch so ein bisschen vorgibt oder ein bisschen sehr vorgibt, und dann passt das halt einfach an der Stelle nicht. Das ist so ein Ding, wenn man sich das in der Originalgeschwindigkeit anguckt, dann hat man natürlich einen Strafstoßverdacht, das wird Tobias Wels auch so gehabt haben, und da guckt natürlich der Videoassistent, in dem Fall Bastian Danker, nochmal drauf und sieht dann, also die Berührung, die es da vielleicht gegeben hat, den leichten Kontakt von Rafa Giekiewicz, das genügt natürlich nicht, um einen Strafstoß zu pfeifen, und was Lenz da gemacht hat, da muss man sagen, da ist Klaassen dann auch schon im Sinkflug gewesen, sicherlich auch auf keinen Fall ursächlich für den Sturz gewesen. Das heißt, wir haben insgesamt eine Situation, über die Jochen Drees, also der Projektleiter des DFB für die Videoassistenten, gesagt hat, er fand den Strafstoßpfiff dann regeltechnisch falsch. Damit wollte er sagen, also den hätte man so nicht geben müssen. Damit ist auch gesagt, der Eingriff des Videoassistenten ist da zu Recht erfolgt. Der Schiedsrichter hätte diesen Strafstoß zurücknehmen müssen. Kann man nicht sagen, weil es natürlich seine Entscheidung ist, aber wenn man drauf guckt, dann muss man eigentlich sagen, das ist keiner gewesen. Und da kommt Tobias Wels zurück. Es hat ja ziemlich lange gedauert, wie du schon gesagt hast. Das trägt natürlich dann auch zur Unruhe bei. Ne? Du hast gerade das Spiel begonnen, dann dauert das 3 Minuten. Das hat ja schon eine ganze Weile gedauert, als er da am Elfmeterpunkt stand, bis er überhaupt rausgegangen ist, was auch bedeutet hat, die haben dann noch geguckt in Köln, wie sehen wir die ganze Geschichte, und dann geht er raus und kommt zurück und bleibt dann bei seiner Entscheidung. Und das ist sicherlich keine glückliche Entscheidung gewesen, zum einen das überhaupt zu geben und zum anderen dann auch noch dabei zu bleiben. Und dann, ja, muss man schon sagen, frei nach Andreas Brehme, ne? Hast du Scheiße an der Pfeife, und dann geht's halt richtig maximal unglücklich los und dann hast du schon richtig Stimmung in der Bude und dann wird der Strafstoß verwandelt und du weißt, das werden heute wirklich lange 90 Minuten plus Nachspielzeit, also das ist sicherlich kein Strafstoß gewesen, keine Frage.
Ja, und da hat auch die Präsentation nicht geholfen, gerade was die Stimmung in der Bude angeht, denn es war nämlich dann wirklich so, dass halt eine Minute lang alle irgendwie standen, als würde man jetzt quasi nur noch drauf warten, dass Klaassen den Elfmeter schießt. Und da war halt überhaupt nicht ersichtlich, dass in dem Moment Wels mit Köln offenbar kommuniziert hat. Er stand auch da, wie man halt dasteht, wenn man darauf wartet, dass der Schütze jetzt den Elfmeter ausführt. Und das hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, dass das irgendwie souverän oder abgestimmt wirkte.
Aber was passiert, habe ich mich gefragt, bei der Situation gerade in einem Stadion wie in der Alten Försterei, wo sowieso die Stimmung immer ein großer Faktor ist, wenn tatsächlich da mal Bilder gezeigt werden würden bei so einer Szene, Alex. Also das wollen die Vereine ja nicht, aber gerade bei der Szene, wo es so strittig war, das ist doch das beste Beispiel dafür, warum man keine Bilder zeigt, oder?
Das kann man durchaus so sehen. Ich hatte, um das vielleicht kurz auch noch zu sagen an der Stelle, am Samstag ein Jugend-Bundesligaspiel zu beobachten auf Schalke. Und habe da mit dem Schiedsrichterbetreuer gesprochen, der sagte, ich bin eigentlich ein großer Anhänger des Videobeweises. Und als wir dann drüber gesprochen haben, wie ist das mit den Bildern im Stadion, hat er das Beispiel gebracht vom Spiel Schalke gegen Bayern, wo es dann um 2 Handspiele ging von Pavard und von Perisic, und sagte, stell dir mal vor, sowas zeigen wir auf der großen Tafel. Das ist ja eigentlich ein ganz ähnliches Beispiel gewesen. Er sagte, das dann in der ersten Minute in Berlin oder in der zweiten, da kann man sich vorstellen, das trägt dann wahrscheinlich nicht unbedingt dazu bei, dass sich die Gemüter da wieder beruhigen. Wenn der Strafstoß nicht zurückgenommen wird, und wenn er zurückgenommen wird, dann hast du vielleicht den Bremer Block, der sagt, ja Moment, aber da fällt doch einer, das können wir vielleicht doch gar nicht so genau sehen auf der Videowand dann in diesem Moment. Also das ist sicherlich nicht unbedingt ein Argument gewesen, die Bilder im Stadion zu zeigen. Muss allerdings auch dazu sagen, wenn man Transparenz verlangt, dann muss man mit solchen Sachen natürlich auch leben. Es wird halt einfach Entscheidungen geben, die nicht so ganz klar sind, und die gehört sicherlich dazu. Als ihr gerade angesprochen habt, wie Tobias Welzer gestanden hat. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, nur eine Kleinigkeit. Aber viele Schiedsrichter machen das so, wenn sie noch Kontakt haben zu Köln, wenn der Prüfungsprozess noch läuft und sie mitgeteilt bekommen, wir sind uns da nicht so ganz sicher, ob es bei der Entscheidung bleiben wird. Bei Sascha Stegemann war das auch so beim Spiel Leipzig gegen Bayern. Die stehen dann auch nicht unbedingt schon in der Position, wie um den Strafstoß freizugeben, sondern ein bisschen woanders und sprechen vielleicht auch mit den Spielern und halten sich den Finger ans Ohr, dass allen klar ist, da passiert gerade noch was. Und damit ist zumindest den Zuschauern klar, aha, irgendwas verzögert hier momentan noch die Ausführung und das wird im Zweifelsfall die Kommunikation mit dem Video Assist Center in Köln sein. Das ist in Berlin nicht so gelaufen, das hat sicherlich nicht dazu beigetragen, dass den Leuten klar gewesen ist, was ist denn jetzt eigentlich? Auch wenn man sich vielleicht hätte denken können, dass es jetzt um diesen Prüfungsprozess geht.
Ja, sagen wir doch, wie es ist. Ich habe neulich auf Twitter gesehen, dass die alten schönen Telefonzellen, die es in England gab, einsam dahinrotten in einem Dorf. Wir brauchen die VAR-Telefonzelle, 6 Stück an unterschiedlichen Positionen am Spielfeldrand und da muss dann einfach der Schiedsrichter rein. Dann ist es für alle klar ersichtlich, klar und eindeutig.
Vielleicht nochmal kurz zu dem Punkt des Zähnen zeigen und was dann passiert. Also ich bin mir nicht sicher, dass dann was großartig anderes passieren würde als sowieso schon, weil besonders glücklich war mit der Entscheidung dann eh niemand und da überzeugt, dass die falsch ist, waren dann eh alle und so richtig verstanden haben uns auch nicht. Was ich da noch ganz interessant finde, ist, dass in zumindest im Stadion in der Alten Försterei das gar nicht so einfach wäre, das umzusetzen, weil wenn man das Videoangebot nehmen würde, was es da bis jetzt gibt, dann würden genau die Gästefans und die Leute, die neben ihnen auf der Seite vom Stadion stehen, davon überhaupt nichts mitbekommen, weil der einzige Videobildschirm tatsächlich über denen hängt. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Mühe in der Ebene. Also denn ich glaube, so kann man das dann noch nicht ganz umsetzen und das ist vielleicht auch ganz, gibt es vielleicht auch profane Gründe, die das gar nicht so einfach machen dann.
Es ist dann eben doch alles nicht so einfach. Jetzt haben wir zumindest schon mal ein Stadion, wo es tatsächlich technisch schwierig ist, es umzusetzen. Kommen wir zu den weiteren Entscheidungen. Wir hatten ja dann noch einen weiteren gegebenen Strafstoß und ein Pendant dazu, das nicht gepfiffen wurde. In der 12. Minute ein Handspiel nach Ecke im Bremer Strafraum. Die Hand von Groß geht hoch und trifft den Ball. Welz geht an die Linie und gibt nach VAR-Review Strafstoß. Und dazu würde ich dann noch eine zweite Szene gerne mit dazu nehmen, bei der es dann wiederum im Strafraum von Union Berlin ein Handspiel gab mit leicht angewinkeltem Arm, wo es dann keinen Strafstoßpfiff gab. Alex, dein Hot Take, diese beiden Szenen richtig bewertet, ja oder nein?
Also zunächst mal zur 12. Minute, zu dem Handelfmeter für Union. Welz hatte keine Wahrnehmung, dass das überhaupt ein Handspiel gewesen ist. So hat es Jochen Drees gesagt, deswegen können wir das auch so klar sagen. Das heißt, dem ist das, auf gut Deutsch gesagt, durch die Lappen gegangen, dem ist das entgangen, dass es da überhaupt dazu gekommen ist. Wenn wir dann sehen, wie groß da zum Ball geht, der Ball war ja relativ lange unterwegs, dann ist so ein bisschen der Arm fast auf Schulterhöhe vor der Brust, gibt auch so eine kurze Bewegung hin zum Ball, dann kommt es zu dem Handspiel. Das ist ganz klar strafbar, nach den Kriterien, die da bei der Handspielregel zugrunde gelegt werden. Das muss man eigentlich pfeifen. Wenn man es nicht pfeift, weil man es nicht wahrgenommen hat, dann braucht man für sowas den Videoassistenten, der dann aber nach 12 Minuten schon zum zweiten Mal eingegriffen hat. Und selbst wenn man davon ausgehen kann, dass ein Videoassistent eben die Autorität, die Akzeptanz des Schiedsrichters stärken kann, insoweit er halt verhindert, dass es zu groben Fehlentscheidungen kommt oder indem er verhindert, dass Entscheidungen, die getroffen werden müssen, nicht getroffen werden, muss man doch sagen, wenn man das nach 12 Minuten schon zweimal hat, dann ist das nicht unbedingt eine Stärkung der Autorität des Schiedsrichters, weil das ja immer auch heißt, so hat es Manuel Gräfe mal formuliert, wenn ich rausgehe, ist immer auch klar, ich habe da höchstwahrscheinlich irgendwas falsch gesehen oder nicht gesehen. Und dann sagen die Spieler auf dem Feld und die Zuschauer vielleicht auch, naja, also der ist irgendwie heute nicht so richtig auf der Höhe, der kriegt die entscheidenden Situationen nicht oder zumindest nicht richtig mit. Und das ist so ein Effekt, denke ich, der in Berlin eingetreten ist. Also ganz klar, der Strafstoß war richtig für Union. Auch da gut, dass der Videoassistent eingegriffen hat. In dem konkreten Fall dürfte Tobias Welz auch überhaupt keine Argumente gehabt haben zu sagen, nee, das ist für mich kein strafbares Handspiel, denn das ist es eindeutig gewesen. 22. Minute, das Ding für Bremen. Gut, Handspiel ist natürlich nicht gleich Handspiel. In dem Fall, du hast es schon gesagt, ist der Arm so ein bisschen vom Körper abgewinkelt. Der Spieler ist da auch so ein bisschen in der Drehbewegung. Ich glaube, es war Christopher Lenz wieder, genau. Er war so ein bisschen in der Drehbewegung. Der Kopfball kommt aus kurzer Distanz. Er versucht, sich wegzudrehen. Da kann man jetzt diskutieren, ist das eine Armhaltung, von der man sagt, das ist eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche? Oder sagt man, ist es eigentlich eine natürliche Drehbewegung mit einer natürlichen Handhaltung? Denn irgendwie muss man die Arme ja so ein bisschen hochnehmen und vielleicht noch anwinkeln, um überhaupt in Schwung zu kommen. ich bin da ehrlich gesagt immer noch unentschlossen, auch nachdem ich das diverse Male gesehen habe. Das ist ein Strafstoß, den könnte man geben, den muss man nicht unbedingt geben. Wenn ich alle Argumente zusammenziehe, bin ich wahrscheinlich leicht dabei zu sagen, ja, kann man wohl doch geben. So, und dann stellt sich natürlich auch da die Frage, was ist denn hier mit dem Videoassistenten, was ist da mit dem Schiedsrichter? Hat er das gesehen und beurteilt? Und wenn ja, wie hat er das Ganze überhaupt wahrgenommen? Auch da ist es ja zum Kontakt gekommen. Und ich glaube, da zieht dann so eine Metaebene ein. Das ist zumindest meine Vermutung. Das ist die 22. Minute. Und es wäre das dritte Mal, dass Tobias Welz rausgeschickt würde. Und es mag sein, wie gesagt, nur eine Vermutung, dass sich der Videoassistent und vielleicht auch der Schiedsrichter dann in der Co-Produktion gedacht haben, das kann man jetzt eigentlich nicht machen, dass man ihn zum dritten Mal rausschickt in einer Situation, die auch nicht glasklar ist. Wie gesagt, bei einem glasklaren Fehler, über den es keine Diskussion gibt, wie in der 12. Minute, da muss man das machen, auch wenn es eben das dritte Mal ist. Aber vielleicht hat er auch eine Rolle gespielt, dass das Team daran gedacht hat, wie sieht das hier aus mit der Akzeptanz des Schiedsrichters? Gefährden wir die nicht eigentlich auch akut, wenn wir ihn jetzt rausschicken und der kommt möglicherweise zurück und sagt, ich habe es mir jetzt angeschaut, aber ich bleib dabei, das ist für mich kein strafbares Handspiel gewesen. Es ist ja, wäre ja wieder für Bremen gewesen auch, dann vielleicht das, der zweite hochgradig umstrittene Strafstoß nach 22 Minuten, also so eine Gemengelage für den Schiedsrichter und für den Videoassistenten, für die er natürlich auch nicht wirklich was kann, denn er hat die Szene ja offensichtlich beurteilt und gesagt, nein, für mich ist das nicht strafbar. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt Verständnis dafür, wenn man dann sagt, nein, es bleibt bei der Entscheidung, nein, ich gehe nicht nochmal raus, nein, es war eben nicht klar und offensichtlich falsch, was ich da auf dem Feld entschieden habe. Deswegen ziehen wir die Entscheidung jetzt durch. Steffi, also Rudelbildung, hat ja auch gefragt, sind die Schiedsrichter eigentlich so Videoassistenten abhängig, dass es zu diesen ständigen Unterbrechungen kommen muss. Und möglicherweise ist das ein Punkt gewesen, der Tobias Welz auch beeinflusst hat in dem Moment, dass er sich gedacht hat, ich muss jetzt, glaube ich, auf dem Platz auch mal so ein bisschen Stärke zeigen, ein bisschen Präsenz zeigen. Ich möchte ja auch nicht vermitteln, dass mir die ganze Zeit irgendwelche wichtigen Entscheidungen sozusagen durch die Lappen gehen. Deswegen, ich habe es gesehen, ich habe es beurteilt, war für mich nicht strafbar. Dabei bleibt es jetzt auch, aber da gab es eben schon die Pfiffe im Stadion, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil die Leute gesagt haben, oh mein Gott, 22 Minuten und das dritte Mal Kontakt zum Videoassistenten, auch wenn es diesmal keinen Eingriff in Form eines Reviews gab. Das macht natürlich keine gute Laune bei keinem auf dem Platz und in dem Fall sicherlich auch nicht bei Schiedsrichter Tobias Welz.
Ja. Zu der Szene konkret kann man nur sagen, dass Christopher Lenz zumindest nach dem Spiel gesagt hat, dass es auch so war, dass nicht nur der Kopfball von Osako ihn aus kurzer Distanz getroffen hat, sondern er den auch noch zuerst selber ins Gesicht bekommen hat und dann von seinem Gesicht, der an die Hand abgeprallt ist, was er dann auch nochmal das Handargument noch ein bisschen schwieriger macht. Und zu der Stimmung kann man sagen, dass tatsächlich natürlich sowohl die Akzeptanz für den Schiedsrichter als auch für den Videobeweis in so einer Szene, in so einem Spielverlauf leidet und dann die Unionerinnen und Unioner auch nach dem Strafstoß für Union trotzdem Fußball bei DFB gesungen haben. Also die Gesamtlage war dann natürlich so, dass da schon relativ wenig mehr zu gewinnen war für die, das Schiedsrichterteam inklusive Köln.
Und das bedeutet eben auch in so einer Situation, wenn du das hast, mehrere enge Situationen, für die du als Schiedsrichter ja gar nichts kannst, zu denen du dich aber trotzdem irgendwie verhalten musst und dann auch nicht unbedingt als Schiedsrichter die absolute Sicherheit ausstrahlst, das wirkt natürlich sich aus, das wirkt sich auf die Spieler aus, das wirkt sich aufs Publikum aus und dann bist du in der Situation, da ist gerade mal ein Viertel gespielt und dann weißt du eigentlich schon, aus der Nummer komme ich hier nicht mehr wirklich glücklich raus. Da ist dann einmal der Wurm drin und den Wurm wieder rauszukriegen aus der Spielleitung ist extrem schwer. Ich will nicht sagen unmöglich, aber zumindest knapp davor, denn dann wünschst du dir im Grunde genommen glasklare Dinger, bei denen du Stärke zeigen kannst, wo man dann auch sagt, okay, schwer zu sehen, aber top richtig entschieden und auch von der Persönlichkeit viel ausgestrahlt. Bei Tobias Welz, und das gibt es einfach, auch bei erfahrenen Schiedsrichtern, hatte man aber eher den Eindruck, der war so ein bisschen, wenn nicht verunsichert, dann doch zumindest hat er gemerkt, okay, es gelingt mir hier einfach nicht, das Ganze wirklich in eine Spur zu bringen und hier zu einer klaren Linie zu finden, was bei solchen Entscheidungen auch schwierig ist. Und dann verlierst du natürlich zunehmend an Akzeptanz, das ist vollkommen klar. Und die wieder zu gewinnen, wenn sie einmal weg ist in dem Spiel, das ist auch für jeden Schiedsrichter ganz, ganz schwierig, auch für einen so erfahrenen, wie Tobias Welz einer ist.
Und es ging ja auch noch munter weiter. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Szene angekommen. Wir hatten dann einen Strafstoß, einen erneuten Strafstoß, der gepfiffen wurde nach Trikotzupfer von Trimmel an Gebre Selassie, wieder nach einer Ecke. Diesen Strafstoß hat Davy Klaassen dann verschossen, direkt danach aus der daraus resultierenden Ecke fiel dann aber das 2:1. Also emotional gehörte beides dann irgendwie doch zusammen, deswegen erwähne ich das so. Und wir können vielleicht da dann auch noch einen ausbleibenden Strafstoßpfiff aus der Nachspielzeit mit reinnehmen. Da gab es einen Zweikampf zwischen Friedl und Polter, wo eben es keinen Strafstoß gab. Alex, die beiden Szenen einmal kurz bitte einordnen.
Ja, auch da muss man sagen, ist es halt schwierig, zu einer Linie zu kommen, ne? Und ist es Tobias Welz dann vielleicht eben auch nicht so wirklich gelungen. Was zusätzlich eine Rolle gespielt haben könnte, weniger vielleicht fürs Publikum, aber zumindest für die Spieler auf dem Platz, ist, dass auch diese Szene nicht von ihm selbst sofort beurteilt und entschieden worden ist, sondern dass er dafür wieder einen Assistenten gebraucht hat, in dem Fall nicht den im Video Assist Center in Köln, sondern seinen Assistenten an der Seitenlinie. Mhm. Was grundsätzlich kein Problem ist. Also auch da sagt Jochen Drees, Tobias Welz hatte keine Wahrnehmung von diesem Trikotziehen. Das sieht man auch, wenn man sich das Spiel anschaut. Er pfeift nämlich erstmal nicht, sondern er zögert mit dem Pfiff. Da ist der Ball dann, glaube ich, auch schon aus dem Spiel. Guckt nochmal ganz kurz nach rechts, wo sein Assistent an der Seitenlinie ist und pfeift dann und gibt den Strafstoß. Vollkommen klar, da war natürlich nicht der Videoassistent in Köln mit dem Spiel, so schnell wäre der in der Situation noch gar nicht. Das war der Schiedsrichterassistent an der Seitenlinie, der ihm die Mitteilung gemacht hatte, ich habe hier ein Trikotziehen gesehen, vielleicht nur ganz kurz und auch nicht besonders intensiv, aber effektiv vielleicht genug, um da Gebre Selassie entscheidend am Torschuss zu stören, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass der Torschuss dann total verhimmelt wird. Aber auch da merken die Spieler natürlich, das hat Wels wieder nicht selbst gesehen. Ne? Normalerweise sagt man, wir sind ein Team. Und da ist immer die Maßgabe, einer von uns muss es sehen, am besten natürlich einer von den dreien oder vieren mit dem vierten Offiziellen auf dem Feld. Klar, nur in der Gemengelage, wie sie sich da im Spiel dargestellt hat, ist es eben ein weiterer Punkt, wo dann die Leute gesagt haben, und wieder hat der Schiedsrichter das irgendwie nicht selbst wahrgenommen, wieder hat er Hilfe gebraucht. Wie gesagt, normalerweise kein Problem, aber da in der Summe natürlich dann auch die Akzeptanz wiederum abträglich.
Ja.
Ich würde sagen, den Strafstoß, den kann man irgendwie geben, wenn man ohnehin schon eine relativ kleinliche Linie hat, dann müsste man den in der Nachspielzeit aber vielleicht auch geben. Kann man dann wieder die Frage stellen, wie sieht's hier irgendwie mit der Linie aus? Bei der Situation mit Gebre Selassie kommt noch entscheidend dazu. Also wenn man sich die Szene ein paar Mal anschaut, das wird, sagen wir mal, von Mal zu Mal immer kleiner. Noch mal so ein bisschen, ja, aber auch ein bisschen roter sozusagen. Ne? Denn wenn ich das schon pfeife, stellt sich ja die Frage, was ist da passiert? Ein Trikot ziehen, also ein nicht ballorientiertes Vergehen im Strafraum.
Oh je.
Muss man drüber diskutieren, ist das nicht eigentlich die Unterbindung, die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance?
Da würde ich dann, du hast recht, ja.
Würde ich dann im Sinne des Schiedsrichters, ja, ich bin gestern Abend durch einen Twitterer drauf gestoßen worden, denn bei mir war das ehrlich gesagt auch nicht so und hab's mir dann ein paar Mal nochmal angeschaut und würde sagen, naja, also es gibt vielleicht noch ein Argument für den Schiedsrichter zu sagen, okay, da kommt ein hoher Ball rein, der ist auch eh schwer zu verarbeiten. Es gibt noch keine Ballkontrolle, logischerweise nicht, war ja eine Flanke von außen durch Gebre Selassie. Also das ist sehr schwierig, den zu verarbeiten, weil er dazu springen muss, den Fuß weit ausstrecken muss. Also vielleicht noch ein Argument zu sagen, okay, war nur die Unterbindung eines aussichtsreichen Angriffs, aber nicht die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance. Aber wie gesagt, wenn man sich das ein paar Mal anschaut, gibt es auch Argumente zu sagen, da ist eine klare Torchance verhindert worden durch ein nicht ballorientiertes Vergehen. Da kann man auch über Rot nachdenken. Also nicht, weil das Foul so schwerwiegend war, aber sagt, wenn man pfeift, dann muss man vielleicht auch den Platzverweis geben. Für mich da sicherlich keine klare Fehlentscheidung, das nicht ausgesprochen zu haben, aber das zeigt ihm, wie schwierig das auch ist und wie gravierend manchmal solche Situationen, die eigentlich erstmal relativ unspektakulär aussehen, dann im Endeffekt sein können. Also, wie gesagt, kann man geben, muss für mich kein zwingender Strafstoß, ganz sicherlich nicht, wie auch das Ding in der Schlussminute dann oder ganz am Ende für Union, aber klar, stellt sich die Frage, ist das dann noch eine einheitliche Linie, wenn man das nicht gleich beurteilt, auch wenn sicherlich Nuancen dann da unterschiedlich sind. Aber das macht es dann eben für einen Schiedsrichter auch an der Stelle schwer, wo er wirklich überhaupt nichts dafür kann, sondern einfach sozusagen der Situation ausgeliefert ist und dann sagt, gut, ist eine sehr kritische, schwierige, enge Situation mit Argumenten für beide Entscheidungen und ich muss mich jetzt dann eben festlegen und sage dann halt mit Unterstützung des Schiedsrichterassistenten, okay, ich entscheide halt auf Strafstoß, das ist sicherlich nicht klar falsch, was garantiert auch ein Grund gewesen ist, warum der Videoassistent halt nicht drangegangen ist, weil er gesagt hat, okay, das ist ja jetzt nichts, was so grottenfalsch wäre, dass ich da jetzt auf den Plan treten müsste.
Gebre Selassie selber war zumindest überzeugt davon, dass er das Tor gemacht hätte, wenn er nicht gezupft worden wäre, denn er kam ja auch an den Ball, selbst mit dem Zupfer, der so ja auch nur knapp vorbeiging. Von daher kann man da, glaube ich, schon Argumente für finden, dass auch wenn es halt ein kleines Ziehen von, ein kleines Taxivergehen von Trimmel war, dass es trotzdem relativ relevant war für die Weise, wie diese Szene dann weiterging, ja.
Gut, und vielleicht sollten ja auch einfach die Platzverweise noch aufgehoben werden. Die kamen nämlich dann in der 89. und der 91. Minute jeweils gelb-rote Karten. Einmal gegen Nevin Subotic und dann gegen Nuri Sahin eine gelb-rote Karte der kurioseren Art, in deren Verlauf von Subotić auch noch Florian Kohfeldt verwarnt wurde. Lass uns mit Subotić anfangen und dann zu Şahin kommen, Alex. Gibt es da Diskussionsbedarf bei diesem Platzverweis?
Bei dem für Subotić nicht. Ich habe vorhin noch im Kicker gelesen, war einigermaßen erstaunt, dass der zuständige Redakteur oder Verfasser der Ansicht war, der Platzverweis für Subotić sei auch zu hart gewesen. Die Ansicht teile ich nicht. Das ist sicherlich kein brutales Foul gewesen, sonst hätte es ja auch knallrot gegeben, kein schwerwiegendes Foul gewesen, sondern natürlich so ein eher ja taktisches Foul. Da war natürlich große Geschwindigkeit drin in diesem konkreten Fall von Bitoncourt. Da genügt dann auch so ein kleiner Check natürlich, um den dann außerhalb des Feldes zu befördern und in die Bande. Also unter Würdigung der Gesamtumstände, ne? Kein besonders schwerwiegendes Foul, aber eben sicherlich ein taktisches Foul mit einem auch ziemlich heftigen Ausgang und dann
von einem gelbvorbelasteten Spieler. Also
von einem gelbvorbelasteten Spieler, das kommt noch dazu. Also für mich ist das ein völlig unstrittiger, ein völlig berechtigter Feldverweis gewesen mit Gelb-Rot. So darf man da nicht hingehen. Da muss auch klar sein, wenn ich so eine Nummer bringe direkt vor der Bremer Bank, den dann mit einem Bodycheck in die Bande schicke, das ist natürlich dann auch in der Folge latent gesundheitsgefährdend. Also das ist auf jeden Fall eine gelbe Karte. Das ist nicht mehr. Das ist nicht, sicherlich nicht glattrot. Das ist eine gelbe Karte. Der war schon verwarnt. Also ist es gelbrot, ganz klar. Berechtigte Matchstrafe, berechtigter Feldverweis. Und was Kohfeldt dann da macht, und da muss ich mich dann bitte auch noch kurz zu äußern dürfen, weil ja dann immer gesagt wird, aber die Trainer, aber die Emotionen, und Kohfeldt ja auch gesagt hat, da lache ich mich kaputt, ich muss doch irgendwie da beschweren dürfen, wenn dann ein gegnerischer Spieler meinen Spieler da in die Bande schickt oder so ähnlich, hat er das ja formuliert. Ja, alles gut, nur wenn ein Trainer wirklich auch dazu aufgefordert ist, sich sportlich zu verhalten, der steht da an der Ecke seiner Coachingzone und ist der Erste, der wirklich wutentbrannt aus dieser Coachingzone läuft, quasi auf Subotić losgehen will, dann ist das eine Geschichte, wo man sagen muss, okay, da ist er einfach zu weit gegangen. Und er hat ja die Rudelbildung, die es dann da gab in der Situation, letztlich mit ausgelöst. Subotić natürlich auch durch das Foul, aber Kohfeldt ist ja sozusagen vorweggegangen. Und klar hast du dann eine Bremer Bank, die sagen, okay, wenn unser Chef da vorne weg marschiert und auf 180 ist, dann kommen wir jetzt auch noch alle. Da musst du als Schiedsrichter in jedem Fall drangehen, da musst du auf jeden Fall mit einer gelben Karte drangehen und sagen, okay, den verarzt ich jetzt mit einer Verwarnung. Das fand ich vollkommen in Ordnung, auch eine vollkommen richtige Entscheidung. 89. Minute, da ist es aber auch schon so gewesen, das war halt spät im Spiel. Das hätte zu einem früheren Zeitpunkt vielleicht eine Sache sein können, über die man einiges an Akzeptanz wiedergewinnen kann als Schiedsrichter. Nur so kurz vor Schluss war es dann im Prinzip auch schon egal. Und in der Situation ging es auch weniger um den Schiedsrichter, sondern mehr um Subotić. Aber da hat er natürlich das auf jeden Fall richtig gemacht. Wir sehen ja schon, es hat jetzt einige Entscheidungen gegeben, die der Schiedsrichter überhaupt nicht falsch gemacht hat, sondern die richtig oder zumindest vertretbar waren. Und trotzdem war es insgesamt eben so, dass er die Akzeptanz überhaupt nicht hatte. Und auch in der Situation natürlich letztlich so ein bisschen, ich will nicht sagen geschwommen ist, aber natürlich dann auch bedrängt worden ist, und Kohfeldt, der sich dann drüber aufregt, dass er da Geld bekommt. Aber da muss ich sagen, überhaupt keine Kritik am Schiedsrichter, denn da hat er wirklich alles richtig gemacht und fand es auch in Ordnung, Kohfeldt zuerst da zu verwahren und dann zu Subotić zu gehen. Zum einen, weil er ohnehin in der Nähe stand, und das fand ich vom ganzen Entscheidungsmanagement und von der Reihenfolge der Abarbeitung, fand ich das auch völlig in Ordnung.
Okay, und wir haben jetzt Textilvergehen genannt, wir haben Rudelbildung genannt. Wenn du jetzt noch saumselig einbindest und dann noch ein paar andere Kierno FCU, dann haben wir das ganze Textilvergehen-Team.
Aber ich würde gerne noch was zum Thema Akzeptanz sagen. Wenn du Akzeptanz sagst, Alex, bei Sky hat Florian Kohfeldt nach dem Spiel gesagt, der Schiedsrichter hätte ihm seine gelbe Karte begründet damit, mit dem Satz, du kriegst gelb, weil Subotić jetzt gelb-rot kriegt. Das spricht ja auch nicht für unbedingt ein so mega souveränes Umgehen damit. Dann kann das ihm ja auch direkt begründen, dass er da aus der Coachingzone rausrennt, oder?
Das ist so, da würde ich dann aber sehr gerne auch Tobias Welz vorher hören, denn möchte niemanden natürlich der Lüge zeigen, überhaupt keine Frage, ja, aber dass das genau so gefallen ist, das bestreite ich doch, das bezweifle ich doch stark, dass Welz gesagt hat, du kriegst jetzt gelb, weil Subotić gelb-rot bekommen hat. Das ist ja argumentativ natürlich völliger Unsinn, und das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Welz das so gesagt hat.
Hat einfach das Weil gefehlt. Wahrscheinlich hat er einfach gesagt, du kriegst gelb, er kriegt gelb-rot. Ja. Also sprich, also ich an der Weil, das kriegt dich ein.
Ja, aber sowas halt, aber dass er die gelbe Karte bekommen hat für das, was er da getan hat und nicht, weil Subotic gelb-rot bekommen hat, das scheint mir doch festzustehen und das würde auch kein Schiedsrichter so machen. Also das schiebe ich jetzt dann doch mehr auf die Aufregung nach dem Spiel bei Florian Kohfeldt, dass das so gewesen ist. Das bezweifle ich doch stark, dass das genauso gefallen ist, ehrlich gesagt.
Aber wenn wir bei missverstandener Kommunikation sind und Missverständnissen, dann können wir ja auch direkt zu der gelb-roten Karte gegen Nuri Sahin hinkommen, die ja im Anschluss an diese Szene, auch wenn 2 Minuten dazwischen vergangen sind, geschieht. Auch Sahin sieht gelb-rot. Den fälligen Freistoß nach diesem Subotić-Foul führt er schnell aus und Welz pfeift ihn zurück. Also Welz lief von ihm weg, pfeift ihn, dreht sich um, läuft zu ihm hin, pfeift ihn zurück, läuft wieder von ihm weg und dann führt Nuri Sahin den Freistoß nochmal aus. Sieht dann die gelbe Karte von Tobias Welz, der sich wiederum umdreht und es wirkte zumindest auf mich so, dass Tobias Welz in dem Moment, in dem er die gelbe Karte nach oben hielt, die Erkenntnis traf, ich glaube sogar ein Ach so auf seinen Lippen erkannt zu haben, dass Nuri Sahin schon vorbelastet war und dann wurde eben aus Gelb-Rot. Kohfeldt stellte aus Sechserkette um. Jetzt habe ich zum ersten Mal was Sportliches erwähnt von diesem Spiel. Wir sind eine halbe Stunde im Rasenfunk. Wahnsinn. Ja, und auch der nächste sehr kuriose Platzverweis war geboren. Ich kann mir bis heute Montagmorgen noch nicht erklären, was da auch im Kopf von Nuri Sahin passiert ist, der bestimmt nichts Böses im Sinn hatte, der sich dementsprechend auch erregt hat, direkt nach dem Platzverweis, aber der sich doch auch einfach komisch verhalten hat in dieser Situation, oder? Nach einer Verwarnung wird doch der Freistoß immer freigegeben vom Schiedsrichter, oder liege ich da falsch?
Es hat vorher eine Verwarnung gegeben, also vorher, in der Situation an der Seitenlinie?
Genau, das war die Subotić-Aktion.
Das war immer noch die Subotić-Szene, ja.
Genau. Das war immer noch die Subotić-Szene. Da ist ein Pfiff sogar verpflichtend, das stimmt. Insofern kann es da auch nicht einfach mit einem Handzeichen, da kann man nicht einfach so ausführen, das stimmt. Korrekt, das war direkt nach der Subotić-Szene, das ist richtig, war ja sozusagen in einem Aufwasch. Jetzt muss man natürlich sagen, diese Blockade von Freistoßpfiffen ist natürlich vor allen Dingen üblich in Tornähe. Nur, wie gesagt, nach einer Verwarnung, habt ihr natürlich vollkommen recht, muss das per Pfiff wieder freigegeben werden. Das hat Sahin vielleicht dann nicht auf dem Zettel gehabt und dann führt er irgendwie schnell aus und dann pfeift man es beim ersten Mal noch zurück. Ich denke, was sinnvoll gewesen wäre in der Situation, auch da ist es wahrscheinlich wieder eine Frage der Kommunikation, sinnvoll wäre vielleicht einfach gewesen, als Schiedsrichter nochmal zum Sahin hinzugehen, vielleicht, wie das oft geschieht, die Pfeife in die Höhe zu halten, drauf zu zeigen und zu sagen, warte bitte mit der Ausführung, ich gebe den Ball frei, damit auch alle auf dem Feld, nicht nur Sahin, sondern alle auf dem Feld und auch auf der Tribüne gesehen haben, aha, der Schiedsrichter hat hier gerade angezeigt, ich werde diesen Freistoß freigeben, aus welchen Gründen dann auch immer. Dann haben es alle mitbekommen und wenn dann schnell ausgeführt wird, dann ist es eben auch besser vorbereitet, dieser Feldverweis, denn dann kann man sagen, okay, ich habe es ja angezeigt, das haben alle mitgekriegt, nur du nicht, du machst das jetzt eben trotzdem. Ich habe es dir gesagt, alle haben es gesehen, ich kann jetzt nicht mehr anders, dann habe ich es auch entsprechend verkauft. Ich glaube, da ist in der Kommunikation auch was schiefgelaufen und dann hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Sahin da vielleicht das Regelwerk an der Stelle nicht so richtig gekannt hat oder ihm das nicht so richtig bewusst gewesen ist. Ich glaube da aber schon, dass das irgendwo vermeidbar gewesen wäre, dass es regelkonform ist, dass es regeltechnisch richtig gewesen ist, was Welz da getan hat, ist völlig unbestritten. Du hast das gesagt, Max, du hast es gestern auch geschrieben und das sei auch einfach nochmal deutlich gesagt. Da hat Sahin seinen Anteil daran, das ist dann immer so ein Problem, wenn die Spieler vielleicht die Regeln in dem Moment, sagen wir mal ihnen, um das ihnen zugute zu halten, dass sie das vielleicht in dem Moment nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Aber das weiß man als Schiedsrichter ja auch, dass die Spieler da vielleicht nicht immer ganz sattelfest sind und kann vielleicht auch versuchen, das einfach zu vermeiden. Es mag so gewesen sein, dass Welz gar nicht auf dem Schirm hatte, dass Sahin schon verwarnt gewesen ist. Das würde ich überhaupt nicht abstreiten wollen. Es wirkte in der Tat so ein bisschen so. Aber man kann ja auch der Ansicht sein, dass man vielleicht selbst eine einfache gelbe Karte in der Situation, so kurz vor Schluss, wo man weiß, nicht weiter nach wird dann irgendwann auch der Schlusspfiff erfolgen und ich möchte jetzt nicht noch eine kontroverse Entscheidung sozusagen mit in den Schlusspfiff hineinziehen und darüber noch Diskussionen haben, wenn ich abgepfiffen habe, also bin ich vielleicht auch dann bemüht, die gelbe Karte als solche zu verhindern, indem ich einfach klar und deutlich mache, stopp. Ich gebe den Ball frei, warte bitte, ich zeig dir auch ganz deutlich, hier ist meine Pfeife, da zeige ich drauf, so, wenn du den Pfiff hörst, dann ist das Spiel freigegeben, bitte vorher nicht ausführen. Und dann entferne ich mich, mach vielleicht noch so ein Handzeichen, mit dem ich ihm deutlich mache, nicht ausführen, entferne mich, so, und dann gebe ich den Ball mit Pfiff frei und wenn er das dann trotzdem vorher macht, dann hat halt jeder gesehen, okay, jetzt ist das definitiv selbst schuld, der Schiedsrichter hat ihm klar angezeigt, er soll das nicht tun, er hat sich der Aufforderung widersetzt, deswegen kann der Schiedsrichter jetzt gar nicht mehr anders. Das ist in der Situation nicht so gelaufen. Deswegen würde ich mal, sagen wir mal, da auch ein bisschen strenger sein wollen und sagen wollen, dass vielleicht auch der Schiedsrichter nicht alles getan hat, um dieses Missverständnis an der Stelle zu vermeiden. Zumindest hat sich das für mich so dargestellt als Fernsehzuschauer. Aber klar, Schein hat ihn schon einmal ausgeführt und ist darauf hingewiesen worden. Da stellt sich auch die Frage, was reitet ihn denn eigentlich beim zweiten Mal? Also regelkonform war es in jedem Fall. Ich denke, zur Vermeidung hätte Tobias Welz ein bisschen mehr beitragen können, als es letzten Endes getan hat. Das ist vielleicht das, was in der Situation auch schiefgelaufen ist. Von der Schiedsrichterseite aus.
Dann lass doch noch ein kurzen Moment drauf eingehen, wie es zu so einer Gemengelage kommen kann. Also wie Tobias Welz dieses Spiel so entglitten ist, und da wird mich auch jetzt die Meinung von Matthias und Daniel dazu interessieren. Matthias, fang gerne mal an. Was glaubst du denn, welchen Anteil hatte jetzt die Schiedsrichterleistung daran, dass dieses komplette Spiel dann eben so wenig sportlich geprägt war, zumindest in der Nachbesprechung, wie wir sie ja jetzt hier auch führen, und eben auch so häufig unterbrochen war, es zu so vielen Diskussionen gab, und im Grunde sind ja alle, bis auf die Bremer, aber auch nur wegen der drei Punkte, sind unzufrieden nach Hause gegangen. Und sobald sie feststellen, oh, wir müssen noch jemand weiteren ersetzen, nämlich Sahin, dann wird die Laune auch schon wieder schlechter.
Na, ich glaube, das ist ja ein bisschen auch in dem angeklungen, was Alex vorhin schon gesagt hat. Wenn so ein Spiel halt so anfängt und du nach einer Minute so einen Strafstoß pfeifst und dann erstmal das Spiel gefühlt in der fünften Minute losgeht, weil so lange gestanden wird auf dem Feld, und dann fängst du nach fünf Minuten bei 0-1 für die Heimmannschaft an mit so einem Stadion im Rücken. Das ist ja quasi wie eine Spirale gewesen, ne? Dann kommen die zwei weiteren Entscheidungen dazu vor der Halbzeit. Dann kann man, glaube ich, relativ gut in der zweiten Hälfte starten, wenn es dann ruhig losgeht, und nach fünf Minuten hast du wieder Elfmeter. Ich glaube, das war tatsächlich eine Verkettung von einigen Umständen, die sich so gegenseitig auch bedingt haben, weil auch dadurch ist natürlich Welz nicht sicherer geworden. Dann spielt die Atmosphäre sicherlich eine Rolle, dann spielen die Mannschaften eine Rolle, dann spielt auch vielleicht die Situation der beiden Mannschaften in der Tabelle oder in dem Saisonstart eine Rolle, und das bedingt sich halt alles irgendwie gegenseitig, und dann ist halt der berühmte Wurm, den wir gerade schon angesprochen haben, wahrscheinlich einfach nicht mehr rauszukriegen.
Alex, was wäre dann deine Einschätzung jetzt so in der Gesamtbewertung? Wo ist dieses Spiel entglitten und wie kann man da jetzt auch einen Haken dahinter bekommen? Wir werden jetzt ja nicht noch wochenlang über dieses Spiel diskutieren, das bringt ja auch niemanden weiter.
Da ist ja im Prinzip alles auch schon dazu gesagt worden, da eigentlich gar nichts mehr großartig anzufügen. Das ist durch die hochgradig umstrittene Elfmeterentscheidung, die eben auch sehr lange gedauert hat mit Videoassistenten und eben maximal ungünstig verkauft war, einfach hat es einfach schlecht begonnen. Da war von Anfang an der Wurm drin. Der ist dann, wie schon mal gesagt, auch schwierig wieder rauszubekommen. Eine zweite Halbzeit, wo man dann sagt, okay, da hat es einen Break gegeben vorher. Da kommt man aufs Feld und hat direkt den nächsten Strafstoß, macht einen irgendwie auch nicht unbedingt glücklich. Ist immer so ein bisschen die Frage in der Aufarbeitung dann, das würde man als Schiedsrichterbeobachter dann auch mit dem Schiedsrichter besprechen. Was hätte man anders machen können? Gut, sicherlich bei so einer Situation wie am Anfang. Also im Idealfall gibt's da überhaupt gar nicht erst den Strafstoßpfiff. Klar, dann beschweren sich die Bremer. Aber das ist, glaube ich, wäre auch relativ schnell dann wieder erledigt gewesen. Und die zweitbeste Lösung wäre sicherlich gewesen zu sagen, okay, wenn ich dann schon rausgeholt werde und sehe die Bilder, dann muss ich eigentlich sagen, ich darf den nicht geben. Ich fange hier nicht mit so einem Strafstoß an, der eigentlich wirklich keiner war. Wenn du das Ding zurücknimmst, dann bleibt es auch bei 0-0 und dann ist die Aufregung darüber auch von Bremer Seite, glaube ich, auch relativ schnell wieder verpufft. Dann wäre es, glaube ich, einfacher gewesen. Sicher, dann hätte man vielleicht den Strafstoß gehabt dann in der 12. Minute bei Union. Auch eben ungünstig, und da muss man aber auch mit dem Schiedsrichter sprechen, was kann man vielleicht dafür tun, dass man bestimmte spielrelevante Situationen, sei es eben beim Handspiel oder sei es eben auch wie dann beim zweiten Bremer Strafstoß da beim Trikot ziehen. Wie kann ich mich irgendwie so in Position bringen, dass ich solche Dinge auch direkt wahrnehme? Was habe ich möglicherweise im meinem Positionsspiel, also meiner Positionierung auf dem Platz als Schiedsrichter, nicht so ganz richtig gemacht, dass mir diese Dinger durch die Lappen gegangen sind, dass ich meine Assistenten dafür gebraucht habe? Wie kann ich strittige Entscheidungen vielleicht noch ein bisschen besser verkaufen, selbst wenn ich merke, es fällt mir schwer und ich büße gerade an Akzeptanz an? Also was muss ich da tun? Da gibt's nicht unbedingt ein Patentrezept dafür natürlich, aber habe ich möglicherweise dann auch andere Entscheidungen im Spiel, wo ich so ein bisschen die Spielaufnahme strecken muss, wo ich also bei einem Freistoß einfach mal sage, wir machen jetzt einfach hier mal eine kurze Pause und führen mal nicht schnell aus, um einfach wieder so ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Mache ich irgendwie noch deutlichere Ansagen bei den Ermahnungen? Also was muss ich tun, um da so ein bisschen wieder in die Spur zu kriegen, das müsste man, glaube ich, besprechen. Aber klar ist auch, wenn du so eine Vielzahl von wirklich schwer zu beurteilenden, engen und auch schwer zu erkennenden Situationen im Spiel hast, und das ist zweifellos der Fall gewesen, dann ist es für einen Schiedsrichter ganz, ganz schwierig zu glänzen und auch ganz, ganz schwierig, ja, da wirklich die Big Points zu setzen. Wenn du super positioniert bist und siehst alles sofort richtig und brauchst deinen Videoassistenten nicht, also da ist alles maximal glücklich gelaufen, dann sagen alle, wow, der hat ein super Auge, der ist immer präsent, der steht immer richtig, der sieht alles sofort, der braucht seine Assistenten wie hier auch gar nicht, der kriegt das irgendwie alles auf dem Platz mehr oder weniger alleine hin, dann ist das im Grunde optimal gelaufen. Und wenn das Gegenteil eintritt, wie jetzt am Samstag in Berlin, dann hast du als Schiedsrichter eben schlechte Karten, da wieder reinzukommen. Und es ist vielleicht auch so gewesen, dass das soll natürlich im professionellen Fußball möglichst nicht passieren, aber es ist absolut menschlich. Ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass Tobias Welz natürlich die ein oder andere schwierige Entscheidung, enge Entscheidung, strittige Entscheidung dann einfach noch im weiteren Verlauf des Spiels beschäftigt hat. Du machst dich vielleicht auch nicht immer vollkommen frei davon, wenn du gerade was gepfiffen hast und du merkst, das Publikum reagiert negativ auf dich, die Spieler fallen ständig beim kleinsten Kontakt hin, die Spieler reklamieren ständig, die Spieler protestieren ständig, es ist eine große Hektik im Spiel. Und dir hängen dann bestimmte Situationen vielleicht auch nach und du beschäftigst dich mit dir selbst und überlegst, was soll ich jetzt eigentlich tun, um das hier wieder in die Spur zu bringen? Und dann bist du vielleicht für einen Moment unkonzentriert oder unaufmerksam, dann entgeht dir das nächste Ding oder du hast wieder so eine Sache im Mittelfeld, da liegt einer und du hast gar nichts wahrgenommen und alles schreit und will einen Freistoß haben und du hast das nicht gesehen und dann hast du das nächste Ding und so kommst du immer weiter in diese Spirale rein. Ne? Wie gesagt, hast du Scheiße an der Pfeife. Und dann wieder rauszukommen aus der Situation und hin zu dem Punkt zu kommen, ich schließe jetzt auch sofort mit den strittigen Situationen ab, hab die sofort verarbeitet und kümmere mich um die nächsten Sachen, das ist auch für einen erfahrenen Schiedsrichter in so einem Spiel ganz, ganz schwierig, denn das ist, wie gesagt, absolut menschlich und auch völlig normal, dass du nicht immer sofort das abhaken kannst, sondern durch einen Moment noch dabei bleibst und überlegst, was muss ich jetzt eigentlich tun, und dann bist du vielleicht dann auch in puncto Konzentration mal für einen kurzen Moment so neben der Spur, dass dir wieder was durchgeht und das einfach nicht gelingt, und solche Tage gibt's, und das gibt's halt auch bei Schiedsrichtern.
Die Fehlerspirale. Dann finde ich, haben wir das jetzt sehr ausführlich aufgearbeitet. Die nächste Colinas Erben-Folge dürfte ein bisschen kürzer geworden sein, hoffe ich. Ihr dürft das zweitverwerten, wenn ihr mögt. Alex, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Alex Feuerherd, @LisasWelt auf Twitter. Colinas Erben hört ihr ja hoffentlich sowieso alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann wisst ihr nämlich auch, dass es nach einer Verwarnung definitiv mit einem Pfiff weitergeht beim Freistoß. Danke dir, Alex, für deine Zeit, dass du hier mit dabei warst.
Ich habe zu danken und wünsche euch noch eine produktive und gute Sendung. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Bis später.
Wir auch. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
So, und wir besprechen jetzt mal das Sportliche, so schwer es auch fällt. Bevor wir länger über Union Berlin sprechen wollen, lasst mal mit Werder Bremen beginnen. Matthias, wie hat dir denn die Leistung der sehr ersatzgeschwächten Bremer in Berlin dann jetzt jenseits von allen Schiedsrichterfragen gefallen?
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ambivalent, ne, wenn man über Werder redet. Auf der einen Seite holen sie jetzt den zweiten Sieg in Folge und sie gewinnen auch in Union, wo sich ja, wir erinnern uns alle, der BVB ziemlich schwer getan hat und auch die drei Punkte dagelassen hat. Und auf der anderen Seite spielst du natürlich gegen den Aufsteiger und bist eigentlich von deinem ganzen Spiel eher darauf aus, so ein Spiel auch zu dominieren, und kannst am Ende dann mal so gerade mit Ach und Krach gewinnen. Da spielen natürlich auch noch ein ganz paar andere Faktoren, Schiedsrichter etc., wir haben lange genug drüber geredet, eine Rolle, und natürlich irgendwie auch das Personaltableau, ne? Also wenn man sich anguckt, wer bei Werder noch auf der Bank gesessen hat und wer so eingewechselt wurde,
und wer da nicht,
da ist die Mannschaft ja schon
erstmal frei.
Ja, drei Plätze frei, dann werden drei eingewechselt, von denen einer aus der Jugend ist und der zweite Pizarro heißt, der ja besseres Vereinsmaskottchen
ist
eigentlich
so
noch
ist. Das ist dann so das Gegenteil aus der Jugend.
Ja, genau. Und dann hast du noch einen Sergeant, und das war schon alles. Das heißt, du hast, sagen wir mal, 11 Feldspieler plus Pizarro noch im Kader. Das ist natürlich schon echt ein Fund. Dann fehlen so Leute wie Eggestein, die sicherlich auch Kopf der Mannschaft, kann man vielleicht schon sagen, ist, auch als Nationalspieler. Dem fehlt ja die komplette Abwehrreihe. Also Moisander, Augustinsson, Toprak, also
Veljkovic, alle weg.
Veljkovic, alle weg. Also die komplette Abwehrreihe eigentlich. Und ich würde mal sagen, da ist am Ende die alte Fußballerfloskel ganz wichtig jetzt für Werder. Hauptsache die drei Punkte irgendwie im Sack. Und jetzt weitergehen und hoffen, dass die Mannschaft sich einigermaßen und zumindest die Ersatzbank mal wieder auffüllt.
Und mit Osako und Sargent hast du ja auch noch zwei Spieler genannt, die ja auch noch von sehr langen Länderspielreisen zurückgekehrt sind. Also das kommt dann noch mit dazu. Es war so ein bisschen ein Rumpfaufgebot von Werder. Umso glücklicher sind die natürlich über die drei Punkte. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Daniel, war, warum hat denn Union Werder nicht häufiger hoch angelaufen und den Spielaufbau schwer gemacht, wenn man doch weiß, dass vor allem die hinterste Reihe so in dieser Konstellation sollten jetzt Spieler genesen nicht wieder zusammenspielen wird?
Das lag, glaube ich, einerseits ein bisschen am System. Also Union hat jetzt das zweite Spiel in Folge mit einem 4-4-2-System, auch mit dem Ball, aber hat logischerweise auch im Verteidigungsmodus gespielt, sodass man da schon mal in der vordersten Linie eine Person weniger hat, die dann quasi dafür zur Verfügung steht und der Fokus halt eher darauf liegt, irgendwie das Mittelfeld abzuschirmen. Aber auch das ist ihnen halt nicht so gut gelungen wie noch vor zwei Wochen gegen Dortmund, weil sich Klaassen und Schein da ehrlich gesagt ganz geschickt bewegt haben und dann tatsächlich auch in den Ball gekommen sind und man dann so irgendwie die ganze Zeit nie den Druck auf dieser Linie hatte, aus dem man dann quasi noch eine Linie weiter vorne hätte wirklich effektiv draufschieben können. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an der Besetzung vom Mittelfeld von Union, wo jetzt Andrich und Gentner auf der Sechs gespielt haben, die das nicht ganz so stark hinbekommen haben wie vor zwei Wochen Andrich und Manuel Schmiedebach, eben so sehr hohen Druck eben auf das Zentrum des Gegners auszuüben.
Und auf der anderen Seite fand ich, Matthias, bei Bremen haben sich einzelne Spieler, also an einzelnen Spielern hat sich dann auch das Umfeld in der Mannschaft so ein bisschen hochgezogen. Also Nuri Sahin, dem etwas doofen Platzverweis entgegen, aber ansonsten starke Partie gemacht. Davy Klaassen als Kapitän zwar den zweiten Strafstoß verschossen, aber den ersten eben auch rausgeholt und auch sonst einige Aktionen gehabt. Und Bittencourt hat mir noch gut gefallen, der auf dem Flügel schon ganz schön für Wirbel gesorgt hat.
Ja, absolut. Da hast du auch die Namen genannt, die mir sofort eingefallen wären. Also ich finde, so ein Nuri Sahin mit seiner Erfahrung, die er ja mittlerweile hat in der Bundesliga, und vor allen Dingen Davy Klaassen, der halt wirklich so ein Leader auch in der Mannschaft ist, das merkt man total, dass das für die Bremer Mannschaft ein ganz wichtiger Spieler ist. Nicht umsonst er jetzt auch schon Kapitän. Und dass sich Werder inzwischen auch Spieler wie einen Bittencourt dann in leisten kann und für die Mannschaft holen kann, zeigt in gewissem Sinne auch die Entwicklung und den Schritt, den sie machen. Deswegen werden die auch, ich glaube, wenn die Mannschaft wieder völlig komplett irgendwann sein sollte, durchaus ein Kandidat sein für die obere Hälfte auf jeden Fall in dieser Saison. Ich glaube, dass da eine ganze Menge Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Und wenn du dann solche Spieler hast, die dann sogar so einen Rumpfkader und so eine Rumpfaufstellung so führen können, dann spricht das ja irgendwie auch für Qualität in der Mannschaft. Mhm. Und da ist so ein Davy Klaassen sicherlich der Name, der einem da als allererstes einfällt.
Ja, und man muss ja auch sehen, dass auf den Positionen vor der Abwehr das jetzt schon wieder gar nicht so rumpfartig war. Also
ja, klar.
Eggestein fehlt. Also von Maxi Eggestein abgesehen, sah das dann schon wieder schon relativ ordentlich besetzt aus, natürlich halt ohne die Tiefe dann auf der Bank, ja. Und ich fand auch, dass Osako eigentlich besser gespielt hat, als man sich das vielleicht hätte vorstellen können nach halt so einer strapaziösen Länderspielreise. Gerade was so halt so Frische und Gedankenschnelligkeit angeht. Es gab ein paar Situationen, wo er halt auch wirklich gut Angriffe schnell gemacht hat, auch zum Beispiel bei dem Konter, der dem ersten Elfmeter vorausging, war er es auch, der, nachdem Union eigentlich eine ganz gute Chance hatte, dann eben schnell umgeschaltet hat, Bittencourt dann in dieses Lauf da mit Trimmel geschickt hat, wo der dann an ihm vorbeigesenzt hat. Also da hat man schon ein paar Stellen gesehen, an denen die individuelle Klasse durchaus auch noch hoch genug war, auch wenn es auch einige Positionen gab, wo Union zumindest gleichwertig besetzt war in so einem Spiel, was natürlich es dann auch bitter macht, dass es nicht so ausgeht. Aus Union-Sicht.
Und was auch sicherlich an Jiří Pavlenka lag, im Schlechten aus Sicht von Union Berlin-Fans, im Guten aus Sicht von Bremen-Fans, den sollten wir nicht vergessen. Man verdrängt das ja gerne, aber früher hatte Werder immer ein Torhüterproblem. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Seit Pavlenka sprechen wir darüber nicht mehr. Und der hat aber auch mit zwei sehr guten Paraden diesen Dreier festgehalten. Das gehört noch zu dieser Partie aus Bremer Sicht mit dazu. Jetzt hast du schon angesprochen, Daniel, dass du findest, es gab einige Spieler auf Seiten von Union Berlin, die qualitativ mit dem, was ihnen da begegnet ist, von Werder Bremen mithalten konnten. Wenn wir jetzt mal das Spiel so ein bisschen in einen größeren Kontext einordnen, wo steht der 1. FC Union?
Also nach den vier Spielen kann man jetzt zumindest schon mal festhalten, dass sie Mittel haben, die auch auf Bundesliga-Niveau funktionieren. dann ist bei ein paar Sachen noch so ein bisschen die Frage, wie lange das so funktioniert. Also zum Beispiel jemand wie Marius Bülter, der ja vom Absteiger in die dritte Liga Magdeburg zur Union kam, vor kurzem noch Regionalliga gespielt hat, der sich jetzt sehr gut macht und ziemlich effektiv auch ist, macht das halt mit relativ simplen Mitteln, so wie Union generell mit eher simplen Mitteln Fußball spielt. Um Konstantin Eckner zu zitieren, englischer Drittliga-Fußball, aber schon okay so. Das kann man nicht ganz von sich weisen, aber es funktioniert halt, weil sie es halt mit großem Commitment sozusagen machen. Und dann gibt es halt so ein paar Spieler, wo noch nicht so ganz klar ist, wie die sich in dieses Konstrukt einfügen, Gentner zum Beispiel, aber halt auch welche, die offenbar auf diesem Niveau das, was sie die letzten Jahre für Union schon gemacht haben, eben auch hinbekommen. Also jemand wie Christopher Trimmel zum Beispiel. Ich fand auch bei dem Spiel gestern hat man wieder ganz gut gesehen, dass die Außenverteidiger für Union ziemlich wichtig sind, weil wenn Union ein bisschen forscher an Situationen, an Spielpassagen rangeht, dann schieben die auch gerne ganz ein ganzes Stück nach vorne und sind dann oft diejenigen, die dann die Bälle in den Strafraum bringen. Gar nicht immer mit hohen Flanken, sondern vorgestern haben Lenz und Trimmel auch viele flache Reingaben gespielt, die dann, wo dann so ein bisschen das Timing im Strafraum gefehlt hat, um die tatsächlich auch zu verwerten und Bremen mit seiner neu formierten Viererkette da auch ein bisschen Glück hatte, dass da halt nicht mehr passiert ist und keine klareren Chancen mehr rauskamen. Aber man hat schon gesehen, dass gegen den Ball das ungefähr funktioniert. Also Bremen hatte jetzt außer den Elfmetern auch kaum noch richtige Chancen und dass sie halt wie schon gesagt, diese relativ rudimentären Mittel haben, die aber offensiv zumindest so gut funktionieren, dass man eben sich die Standards erarbeitet, die sehr wichtig sind für Union, dass man sich die Hereingaben erarbeitet. In dem Spiel gegen Bremen hatte Union laut Between the Posts aus dem Spiel 0,08 Expected Goals Abschlüsse. Das ist jetzt nicht so krass viel.
Ja.
Aber halt doch noch relativ viele nach Standards. Also die waren relativ konstant gefährlich und da hat dann auch da wieder so ein bisschen das Timing gefehlt, um dann richtig gute Abschlüsse zu produzieren. Und Nachspielzeit hat dann Anderson noch einmal über den Ball getreten oder unterm Ball durchgewischt. Sodass da eigentlich nur Kleinigkeiten gefehlt haben und man halt grundsätzlich in den Spielen bis jetzt so gut drin war, dass halt man auch eine Chance hat, da auch genug Tore zu machen, um ein paar Punkte zu holen.
Ich würde vielleicht auch noch was ergänzen, was jetzt nicht unbedingt taktisch ist. Was mir noch positiv aufgefallen ist, ist zum Beispiel so jemand wie Trimmel. Der hat zwar an sich Erfahrung als Spieler, aber der ist jetzt nun mal auch erst, seit dieser Saison spielt er erst in der Bundesliga. Und wenn der sich dann dahinstellt und tatsächlich auch eine Führungsfigur ist als Kapitän, das finde ich schon beeindruckend. Man verliert so ein sehr emotionales, sehr knappes Spiel, kann sich sicherlich auch ein bisschen, wir haben es ja gerade angesprochen, über den Schiedsrichter ärgern. Und dann am Ende stellt er sich hin und sagt, ja, aber der hat gar nicht alleine Schuld. Wir Spieler haben mindestens mal eine Teilschuld und wir müssen es auch auf unsere Kappe nehmen und geht selbst dann noch voran nach so einem Spiel, was man knapp verloren hat und vielleicht auch unglücklich verloren hat. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend und das ist für mich auch durchaus ein Zeichen von Qualität in der Mannschaft. Und jetzt nach 4 Spielen in der Bundesliga mit 4 Punkten dazustehen, einen Meisterschaftskandidaten geschlagen zu haben, ich würde mal sagen, bei dem Startprogramm hätte es auch durchaus ganz anders aussehen können für Union.
Genau, und man hat halt jetzt auch das Gefühl, dass einige der kommenden Spiele, sowas wie in Wolfsburg, in Leverkusen und auch zu Hause gegen Frankfurt, durchaus nicht hoffnungslos ist. Also da war quasi genug Gutes dabei, um das mitzunehmen. Und bei dem Trimmelob kann ich nur zustimmen. Sowohl vom Spielerischen läuft das vielleicht auch besser, als man sich es hätte vorstellen können und auch sonst.
Aber auf der anderen Seite hast du eben diese fehlende Kreativität aus dem Spiel heraus. Und wenn ich mir zum Beispiel den bisher emotionalen Höhepunkt anschaue, nämlich dieses 3:1 gegen Borussia Dortmund, ja, wir haben es geschafft, jetzt schon ein paar Mal drauf zu referieren, haben wir noch im Vorgespräch drüber Witze gemacht, ob wir das wohl hinbekommen, auch das Dortmund-Spiel anzusprechen, dann sehe ich, dass da auch Standardsituationen eine wichtige Rolle gespielt haben. Macht dir das keine Sorgen, dass aus dem Spiel heraus wenig kreiert wird von Union Berlin? Denn bei Standards ist jetzt Bremen ehrlich gesagt auch nicht unbedingt der Maßstab im Verteidigen von solchen.
Und ich glaube aber auch nicht.
Stimmt.
Genau, Dortmund auch nicht. Aber ich glaube ja, man darf vielleicht auch nicht allzu viel erwarten. Ich meine, das ist ein Aufsteiger, der seine Mannschaft zwar mit vielen Spielern verstärkt hat, aber da ist halt nicht der Kreativkopf da, der so ein Spiel auch dann vielleicht alleine mal mit einer Aktion entscheiden kann. Und ich glaube, das ganze System, Daniel, du wirst es noch intensiver verfolgen als ich, aber ich glaube, das ganze System ist ja auch nicht darauf ausgelegt, jetzt da kreativ und offensiv Power zu erzeugen, sondern eher als Kollektiv zu funktionieren.
Genau, also wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was passiert, wenn Union Anstoß hatte, das konnte man gestern in den ersten paar Minuten ja zweimal nacheinander gut sehen, dass dann eben der erste Ball zurückgespielt wird zu Subotic, der den dann direkt wieder vorne lang reinspielt. Mhm. Da sieht man ja schon, wie das ungefähr funktionieren soll. Ne? Also, dass man halt mit langen Bällen oder mit Kontern eben in die vorderen Räume kommt und dann da entweder direkt zu Abschlüssen kommt oder eben dann Standardsituationen rausholt. Man braucht sich nicht vormachen, dass Union jetzt irgendwie spielerisch brillieren wird in dieser Liga. Das wird nicht passieren. Aber es ist halt schon denkbar, dass diese Mittel über die Saison tragen. Gleichzeitig macht man sich natürlich auch Gedanken, was da vielleicht noch an spielerischem Potenzial in diesem Kader steckt. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass sie jetzt 4-4-2 gespielt haben, statt wie vorher 4-3-3, wie es eigentlich die ganze letzte Saison war und auch in den ersten Spielen in dieser. Und dann ist natürlich die Besetzung der Mittelfeldzentrale die entscheidenden Stellen, wo man sich darüber Gedanken macht. Also es gibt ein Julius Kade, der da eine Option ist, bei dem aber halt auch noch nicht so klar ist, wie gut der auf Bundesliga-Niveau quasi dafür funktionieren kann. Wäre aber halt ein Spieler, der vielleicht so ein jetzt nicht glanzvoll kreatives Element mitbringen würde, aber so ein Ball mal flüssig durchkombinieren zu können, der dabei helfen könnte. Akaki Gogia ist ein Spieler, der jetzt auch reinkam, der in dem Spiel, glaube ich, auch einen Unterschied gemacht hat. Da hat man schon mal ein bisschen Belebung auf der Seite gesehen, der das auch machen kann. Und Gogia ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, wie das auch zu dem Rest von Union passen könnte, weil Gogia schon ein Spieler ist, der in Kontern auch wertvoll ist, der sehr gut eigentlich darin ist, Konter eben schnell zu erkennen, aufzunehmen, schnell Tempo zu machen, sowohl mit Ball als auch ohne. Und dann eben ja auch mutige Pässe zu spielen. Das ist vielleicht so ein bisschen die Blaupause dafür, wie sich Union da auch noch entwickeln kann.
Gibt es denn da auch noch eine Rolle für Felix Groß? Den hätte ich ehrlich gesagt nach Rückstand häufiger mal erwartet. Also, dass man mit einer flachen Doppelsechs in einem 4-4-2 ins Spiel reingeht, ist ja völlig in Ordnung. Und dann hat man ja auch, also man hat ja auch schon gesehen jetzt in manchen Spielen, was das auch bewirken kann. Also Gentner hat jetzt auch keine schlechte Partie gemacht gegen Werder. Und in der Kombination, wie wir es in Dortmund gesehen haben, war es natürlich noch ein Stückchen besser. Aber in dem Moment, wo man dann 0-1 zurückliegt, was ja jetzt auch schon mal vorgekommen sein soll in der kurzen Erstligakarriere des ersten FC Union Berlin, da könnte man ja auch umstellen auf mehr Kreativität. Und mich wundert es, dass man jetzt Felix Groß bis auf 10 Minuten noch gar nicht gesehen hat in der Saison.
Also ich muss sagen, dass Felix Groß jetzt nicht der erste Spieler wäre, der mir einfällt, wenn es um mehr Kreativität geht. Denn Groß ist halt so ein Spieler, der ja schon letztes Jahr in der zweiten Liga nicht so viel gespielt hat. Also da war er schon irgendwie noch regelmäßig dabei, aber war halt auch kein unumstrittener Stammspieler und kam auch oft rein, hat oft sich mit anderen Spielern abgewechselt, also mit Robert Jule damals noch. Und ist halt jemand, der sehr solide spielen kann, der ganz viele verschiedene Dinge solide machen kann, aber halt nichts so richtig herausragend, schon gar nicht halt auf Bundesliga-Niveau. Und der halt in meiner Sicht jetzt kein Spieler ist, der da viel kreativer ist als die anderen Optionen im zentralen Mittelfeld. Aber das ist schon die Position, wo es da am wenigsten quasi auch unterschiedliche Profile gibt. Also so jemand wie Andrich und Prömel sind sich relativ ähnlich. Gentner ist vielleicht auch gar nicht so weit davon entfernt. Und Groß ist da halt auch nicht wirklich ein Kontrast zum Rest, sondern jemand, der vielleicht ein bisschen ballverteilender angelegt ist, ein bisschen weniger dynamisch und physisch, aber jetzt nicht wirklich eine sehr viel kreativere Option, finde ich.
Ja, ich hätte eben gedacht, um eben den tiefen Ballbesitz ein bisschen pressingresistenter zu gestalten. Also eben, dass er jemand sein kann, der die Bälle verteilen kann. Aber vielleicht erliege ich da auch einfach diesem Reflex, den man immer hat, wenn jemand ein Geschwisterteil mit bekannten Namen hat, dass man dann die Attribute des einen auf den anderen überträgt. Das kann schon sein.
Ja, das will ich nicht ganz ausschließen. Ja.
Vielleicht suche ich auch einfach nur händeringend nach meinem Wortspiel für den Sendungstitel. Nee, nein, groß wird es auf jeden Fall nicht. Das ist mir zu billig. Aber sag mir noch mal kurz, wenn wir uns dann vom Sportlichen lösen, wie wichtig ist jetzt diese Erstligasaison im puncto Klassenerhalt für den 1. FC Union Berlin aus finanzieller Sicht? Also wie sehen da die Strukturen aus? Man weiß, dass es quasi das langfristige Ziel ist, sich auch in der ersten Liga durchaus zu etablieren oder zu so einem Top 20, Top 25 Teil Deutschlands zu hören, Fußball Deutschlands. Wie wichtig ist jetzt finanziell gesehen diese erste Erstligasaison?
Also, dass das mit dem Aufstieg dann irgendwann mal geklappt hat, war, glaube ich, schon insofern wichtig, als man schon signifikant investiert hat in die Mannschaft, um eben in der zweiten Liga eine Rolle spielen zu können, auch damit rechnen zu können, irgendwann mal aufzusteigen und da auch, glaube ich, schon ein gewisses Risiko eingegangen ist. Der Verein hat immer beteuert, dass weder der Aufstieg absolut notwendig ist und auch andere Katastrophen zumindest für eine Weile auffangbar wären. Und es würde mich wundern, wenn man darauf angewiesen wäre, jetzt aus finanzieller Sicht die Klasse zu halten. Aber um quasi die Investitionen der letzten Jahre zu rechtfertigen und auszugleichen, war, glaube ich, dieser Aufstieg schon ziemlich wichtig. Ja. Und dann perspektivisch gibt es natürlich ein paar Sachen, die damit reinspielen. Die Stadionerweiterung, die ansteht, wo so ein bisschen die Frage ist, was quasi das ideale Szenario dafür wäre. Will man in der Bundesliga dann auf einer Baustelle spielen? Vielleicht nicht, auf jeden Fall nicht im ersten Jahr. Also auch wenn das jetzt mit den ganzen Rahmenbedingungen, die da auch noch nicht ganz fertig sind, gepasst hätte, wäre das auf jeden Fall ausgeschlossen gewesen. Aber das ist natürlich auch schon nochmal ein Investitionsrahmen auch für den Verein, dem dieses Stadion ja anteilig über die entsprechende Stadiongesellschaft gehört. Sodass natürlich je mehr Bundesliga, desto besser gilt, aber ist zumindest nachdem jetzt dieser Aufstieg einmal gelungen ist, glaube ich, keine finanziell akute Situation in irgendeiner Weise. Soweit man das von halbwegs außen beurteilen kann. Denn, was das Finanzielle angeht, gibt es da durchaus Fragen, die sich stellen bei Union, die nicht ganz beantwortet sind und wo nicht ganz klar ist, wie groß eigentlich zum Beispiel der Anteil von Drittinvestoren ist, die auch geholfen haben, bestimmte Investitionen halt stemmen zu können.
Ja.
Und ich glaube, heute steigt kein Verein mehr in die Bundesliga auf, der nicht mit so viel Realismus gesegnet ist, als dass er nicht direkt weiß, dass die Schere zwischen erster und zweiter Liga inzwischen so groß geworden ist, dass man auf jeden Fall mal als eine von zwei realistischen Optionen damit planen sollte, nach einem Jahr wieder abzusteigen. Wir haben in den letzten 10, 12 Jahren viele Vereine erlebt, die ein Jahr oben waren und wieder runter mussten. Und da wird jeder mindestens mal gleichberechtigt mit planen, dass es auch wieder runtergeht. Aber ehrlicherweise, mir kam so beim Nachdenken auch über Union immer so ein bisschen der Vergleich mit Mainz. Kann man vielleicht von den Rahmenbedingungen nicht so richtig vergleichen, aber auch die waren damals ein Außenseiter, die hatten damals auch ein kleines Stadion, wo es auch mal emotional zuging. Die waren finanziell vielleicht auch nicht ganz vorne dran. Die mussten dann auch nochmal absteigen und sind dann aber nochmal wiedergekommen und ja mittlerweile ein kaum wegzudenkender Teil in der Bundesliga. Also so ein bisschen erinnert mich diese Geschichte daran, natürlich wissend, dass man, dass das zwei völlig verschiedene Welten sind und dass das auch von den Rahmenbedingungen ganz anders ist. Aber trotzdem irgendwie habe ich so einen, kam mir dieser Vergleich.
Ja, Mainz und Augsburg sind natürlich irgendwie so die Blaupausen dafür, wie das funktionieren kann mit dem sich etablieren. Ja.
Halt auch mit unterschiedlichen Ansätzen. Und da wird halt die interessante Frage sein, wo sich Union einsortiert. Also wir haben bei Mainz 05 eine sehr, sehr positive, ein positives Zusammenwirken aus sehr talentierten Trainern in Summe mit kleineren Ausschlägen nach oben und nach unten, aber ein sehr, sehr hohes Niveau in Training und dann eben auch ein sehr, sehr gutes Händchen auf dem Transfermarkt ausgedrückt, vor allem durch junge Spieler. Gab es auch mal andere Phasen bei Mainz 05, aber das war so deren Ansatz. Und bei Augsburg ist es eine Kombination, glaube ich, aus auch einer Konstanz auf der Trainerposition, also dass man da sich zwar auch mal vom Trainer trennt, aber dann eher nach 3 Jahren als nach dem Dreiviertel einer gespielten Saison, und damit unterscheidet man sich schon von manchen Mitbewerbern um den Abstieg, muss man so zu formulieren, und dann eben zum einen eine Jugendarbeit, die schon immer wieder auch Spieler nach oben bringt, aber da dann eben auch ein erfolgreiches Agieren auf dem Transfermarkt, aber nicht so ganz mit dem Aspekt der Jugendlichkeit, sondern da wird dann die Erfahrung auch gerne mal hinzugekauft. Und bei Union Berlin habe ich persönlich noch nicht vor Augen, was die Philosophie gesehen ist jetzt auf einen 5-Jahres-Zeitraum hinweg.
Also bis jetzt war es auf jeden Fall eher die routinierte Seite und auch eine eher ja kurz- bis mittelfristige Planung, wenn man sich den Kader so anschaut. Da ist sowohl was den eigenen Jugendbereich angeht noch sehr viel Potenzial, sage ich mal. Also es hat ist eine ganze Weile her, dass sich Jugendspieler von Union tatsächlich in der ersten Mannschaft etablieren und dann da auch behaupten konnten. Also die beiden letzten waren Erol Zenula und Björn Jopek, die dann beide das halt auch lang, also die sich zweimal in die Mannschaft spielen konnten, das aber langfristig nicht geschafft haben. Und dann muss man schon weit zurückgehen, dass tatsächlich aus der eigenen Jugend dann Spieler sich durchsetzen konnten. Und die Spieler, die mir jetzt in den letzten Jahren geholt haben, waren halt eher so welche mit einer 1-, 2-, 3-Jahres-Perspektive. Sodass auch wenn jetzt zum Beispiel in dieser Saison der Klassenerhalt gelingen sollte, sich die Mannschaft auf jeden Fall für die nächsten 1-2 Jahre nochmal stark verändern werden muss, um dann weiter konkurrenzfähig in der ersten Liga zu sein.
Ich glaube auch, dass sich so eine Art Langfristperspektive eigentlich jetzt erst so langsam entwickeln kann, weil man ja in den letzten Jahren in der zweiten Liga relativ intensiv versucht hat, auch in die Bundesliga zu kommen und immer wieder einen neuen Anlauf gestartet hat und jetzt tatsächlich das Ziel erreicht ist. Und dann natürlich ist auch dieses Jahr wieder so ein Jahr, um irgendwie erstmal den Klassenerhalt festzumachen. Aber sollte tatsächlich der Klassenerhalt gelingen, das ist ja dann so der Startpunkt, um mal so eine Konsolidierungsphase und eine Langfristperspektive aufzustellen. In den letzten Jahren gab es ja immer nur das eine Ziel, was dann Jahr für Jahr halt wieder von vorne angegangen werden musste.
Ja, und sicherlich hilft so ein Jahr Bundesliga dabei auch klar, für einen potenziellen Zweitligakader vielleicht einen mit noch ein bisschen mehr Perspektive zusammenzustellen, weil allein dadurch, dass man eben mal Bundesliga gespielt hat, dass sichtbar klar ist, dass das eine realistische Perspektive ist, wird man natürlich auch interessanter für vielleicht auch junge, hoffnungsvolle Spieler.
Absolut.
Wichtiger Aspekt, ja. Ich könnte noch lange über Union mit dir sprechen, Daniel, und mit dir natürlich auch, Matthias, aber wir sind schon sehr tief in der Sendung dafür, dass wir erst ein Spiel besprochen haben. Deswegen lassen wir es für den Moment mal dabei
beenden.
Es geht jetzt weiter in Leverkusen für Union. Jetzt hätte ich fast Berlin gesagt, aber das darf ich ja jetzt nicht mehr in dieser Erstligasaison. Ist alles so kompliziert geworden mit dem Aufstieg.
Also du darfst ruhig Union Berlin nennen.
Ja. Genau, aber dann muss ich mich ja immer dran erinnern, dass es der erste FC ist, sonst schreibt mir ein Ed Saumselig, so viel Zeit muss sein, so als ob es so viele andere Union Berlins gäbe, dass es wichtig wäre zu sagen, man wäre das erste gewesen. Aber gut, das jedem, wie er das möchte. Für Werder Bremen geht es jetzt dann zu Hause weiter gegen Rasenballsport Leipzig und beide liegen in der Tabelle aktuell nach 4 Spieltagen im Mittelfeld, Platz 10 für Werder mit 6 Punkten und Platz 12 für Union mit 4 Punkten. Lasst uns sprechen über das Samstagabend-Topspiel zwischen Rasenballsport Leipzig, dem eben nächsten Gegner von Bremen, und dem FC Bayern, mit der Frage, würde der FC Bayern entweder ganz schlimm hinter Leipzig zurückfallen oder sich die Tabellenspitze holen. Nichts von beidem ist passiert. Es war ein 1:1, wobei man, Matthias, in der ersten Halbzeit nicht so recht verstehen konnte, warum es eigentlich 1:1 stand. Bayern hatte 76% Ballbesitz, eine Passquote von 91% und jede Menge Chancen. Wie hört sich denn für dich nach 90 Minuten dieses Ergebnis an?
Dieses Ergebnis hört sich nach 90 Minuten dann am Ende doch nach einem leistungsgerechten 1:1 an, fand ich. Die erste Halbzeit habe ich auch ein bisschen verwundert geguckt, wie stark die Bayern aufgetreten sind. Und ich habe noch so ein bisschen Lothar Matthäus im Ohr, der davon sprach im Kommentar bei Sky und gesagt hat, das ist die taktisch beste Mannschaft, die der FC Bayern seit Jahren hat und so viel Variabilität möglich und so. Also das war schon sehr beeindruckend, mit welcher Dominanz die Bayern da aufgetreten sind, und haben sie sicherlich auch die Leipziger und Nagelsmann ein bisschen überrascht. Aber wie die Leipziger sich dann nach diesem Jahr etwas schmeichelhaften 1:1 zur Halbzeit durch den Elfmeter, dann in der zweiten Halbzeit auch durch die Umstellung in der Taktik in dieses Spiel reingekämpft haben und dann durchaus auch zur ein oder anderen richtig guten Chance gekommen sind, das ist wiederum auch beeindruckend gewesen. Also ich war am Ende nach diesem Spiel, habe ich so gedacht, okay, das war ein Topspiel, was seinen Namen verdient, und wir haben auf jeden Fall zwei Mannschaften gesehen, die auf jeden Fall ganz klare Kandidaten auch für die Meisterschaft sind und da ausdrücklich Leipzig mit eingerechnet. Hm. Das fand ich schon relativ beeindruckend, wie die Leipziger da in der zweiten Halbzeit auf dem Platz standen.
Also ich fand in der ersten Halbzeit Bayern auch gut, aber ich war vor allem ein bisschen schockiert von ein paar von den Fehlern, die Leipzig da gemacht hat. Also,
ja, klar.
Gerade auch die Entstehung von dem Tor, wo der Leipzig einen vollkommen absurden Angriff hat, wo einer der Verteidiger bis zur Eckfahne nach vorne geht, dann das extrem unabgesichert ist, dann Leipzig eigentlich dreimal den Ball gewinnt, aber eben nie so richtig und dann sehr offen steht für diesen Pass auf Lewandowski. Das fand ich relativ bezeichnend dafür, wie Leipzig halt auch überhaupt nicht in dieses Spiel gekommen ist.
Dafür hat er dann aber gut umgestellt, Julian Nagelsmann, in der Halbzeit, und hat dann seine Lehren daraus gezogen, und diese Fehler hat man ja in der zweiten Halbzeit dann auch nicht mehr gesehen.
Aber war das nicht interessant, dass diese Umstellung erst in der Halbzeit kam, also wurde dann danach auch thematisiert, und Julian Nagelsmann hat dann im Interview gesagt, ja, das läge daran, dass man noch nicht so weit wäre in der Entwicklung der Mannschaft, dass man dann einen aus der Fünferkette rausziehen könnte und als weiteren Sechser noch aufstellt. Dennoch hat es ja die Umstellung gegeben, die wiederum auch Niko Kovac seinerseits schon antizipiert hat und seine Mannschaft darauf vorbereitet hat. Mich hat das ehrlich gesagt gewundert, weil es war klar erkennbar, dass das Anlaufen von Leipzig völlig ins Leere läuft, weil Bayern immer eine Überzahl hatte, dass man sich da ganz locker rauskombiniert hat in so einem, ja, 7 gegen 5, 6 gegen 5 war es oft, also wenn man neue noch mit dazu genommen hat, was noch eindeutiger. Und dann hat es aber Leipzig nicht mal geschafft, wenn das Pressing nicht läuft, dann kann man ja immer noch versuchen, dann hinten kompakt zu stehen. Das hat aber auch nicht geklappt, weil in der Fünferkette Lewandowski und Müller, die halt wie immer sehr fluide ihre Position interpretieren, oft dann für, ja, Kopfzerbrechen gesorgt hat. Man konnte förmlich dabei zusehen, wie Orban, wie Mukiele, wie Konaté und auch Klostermann und Heißenberg immer wieder drüber nachgedacht haben, muss ich da jetzt mit rausgehen? Muss ich jetzt hier Lewandowski stellen oder bleibe ich jetzt in meiner Formation? Und deswegen gab es dann auch zwischen den Linien so viele Räume. Und das über eine komplette Halbzeit hinweg, und dass das 1:1 steht am Ende, liegt ja vor allem an einem Fehlpass von Thiago, den er nicht spielen sollte, an einem übereifrigen Einsteigen von Hernandez und dann eben einem berechtigten Elfmeter und an der Chancenverwertung beziehungsweise auch einem sehr guten Gulaschi, dass es nicht schon höher für Bayern stand. Also da hätte man fast in dieser einen Halbzeit doch das ganze Spiel schon wegwerfen können, in Anführungszeichen.
Ja, total. Aber ich glaube, dass er auch erst in der Halbzeit da richtig eingegriffen hat, lag auch da mit zusammen, dass er dann auch einen Wechsel vornehmen wollte, weil ich glaube, auch so ein bisschen die Fantasie fehlte, wie einer von den dreien hinten, also Orban, Konaté oder Mukiele, dann auf einer Sechs dann auch agiert, weil sie, glaube ich, auch nicht so die richtigen Typen dafür sind, wenn ich es mir so vorstelle. Und dass er dann Dämme gebracht hat, das fürs Mittelfeld, das hat natürlich auch tatsächlich dann auch was verändert. Du hast es schon gesagt. Also Gulaschi immer mal wieder zeigt er, dass er auch einer der ganz tollen Torhüter in der Bundesliga ist, und wie er das dann gemacht hat in der ersten Halbzeit, schon ziemlich beeindruckend.
Und diese Szene noch in der 92. Minute gegen Süle, natürlich, für mich ehrlich gesagt auch, ja, die Parade des Spieltags, auch wenn auf der anderen Seite Manuel Neuer ja auch einige gute hatte, was ja schon zeigt, Daniel, in der zweiten Halbzeit lief das Spiel dann anders, mit Chancen auf beiden Seiten, und am Ende hatten ja die beiden Größten, Timo Werner kurz vor Schluss da pariert, Neuer, und dann eben Niklas Süle nach einem Freistoß auf den langen Pfosten, wo eben dann Gulaschi den Ball irgendwie noch nebens Tor lenkt. Das war eine sehr, sehr gute Parade. Was hat sich denn da verändert, jetzt neben der Umstellung im Spiel von Leipzig?
Also, du hast ja angesprochen, dass Werner dann oft derjenige war, bei dem diese Szenen dann aufgehört haben, den Leipzig dann halt oft in dem Raum zwischen linken Innenverteidiger und linken Außenverteidiger von Bayern schicken konnte. Mit der Umstellung auf 4-2-2 hat man das Gefühl gehabt, dass so ein bisschen die Vertikalität irgendwie klarer war bei Leipzig, dass auch so ein bisschen die diagonale Staffelung besser war, also dass man es öfter geschafft hat, halt klare Bälle zwischen den Linien spielen zu können, und das eben mit dieser zusätzlichen Linie, die man damit auch hatte, und den klaren Aufgaben, das ein bisschen leichter gefallen ist. während Bayern dann halt so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sich daran anzufassen. Aber was ich halt dann in der Entwicklung des Spiels auffällig fand, war, dass Leipzig halt man jetzt in dem Spiel dann doch mal angesehen hat, dass sie halt noch irgendwie in der taktischen und identitätsmäßigen Findungsphase sind zwischen dem Leipzig, das sie letzte Saison waren, und jetzt dem von Nagelsmann. Denn in der ersten Halbzeit hat halt das die Auswahl von riskanten Situationen, in denen man versucht hat, Ballbesitz aufzubauen, überhaupt nicht gefasst. Also da waren ein paar richtig relativ krasse Fehler und Fehleinschätzungen, auch von Gulaschi, kann ich mich an einen Pass erinnern, wo Leipzig aufbauen wollte und Gulaschi in sowieso schon einen schlechten Raum dann auch noch einen schlechten Pass gespielt hat. Und das haben sie dann halt weniger gemacht in der zweiten Halbzeit. Sie hatten insgesamt dann nicht so viele Szenen aus quasi kontrollierten Ballbesitz raus, aber diese Schnellangriffe, die eben eher so ja Leipzig-Raber-typisch sind, die hat man halt öfter gesehen.
Kevin Campbell hat auch deutlich gefehlt, zeigt ja dann auch die Hereinnahme von Demme, was sich damit in der Statik verändert hat. Und interessant fand ich noch die Rolle von Paulsen, der insgesamt fand ich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, aber der hat sich in der zweiten Halbzeit eher so in den Zehnerraum fallen lassen, also den Leipziger Zehnerraum, was bedeutet, er hat im Aufbau von Bayern eben es Thiago und Kimmich, der ja wieder auf der Sechs spielen durfte, es denen ein bisschen schwieriger gemacht. Und das hat man auch sofort gemerkt einfach, dass allein schon die Präsenz eines Spielers, der auch weiß, wie er mit seinem Deckungsschatten umzugehen hat, das ist was, was Paulsen, finde ich, sehr, sehr gut macht im Vergleich zu anderen Spielern seiner Position. Das hat dann Bayern schon einige Optionen genommen. Sie sind trotzdem manchmal hinter die Leipziger Spieler gekommen, dann mit langen Bällen. Boateng, der ja eingesprungen ist, nachdem sich Alaba beim Aufwärmen ein Muskelfaserriss zugezogen hat, deswegen spielte Boateng neben Süle und Hernandez dann auf der Linksverteidiger-Position, speaking of neuer variabler Kader. Hat es dann öfter mit längeren Bällen probiert, die sind aber in der zweiten Halbzeit seltener angekommen und irgendwie wurde es dann so ein wildes Gezocke auf beiden Seiten. Also beide hatten Chancen, beide hätten irgendwie noch das Tor machen können. Wahrscheinlich hätten wir drei dann auch gesagt, ja, im Grunde war das dann schon okay so, aber unentschieden passt auch. So ein Spiel war das.
Ja, unentschieden passt auf jeden Fall am Ende.
Wenn man sich die Expected Goals Statistiken anguckt, kommt man dann dabei 2,22 und 2,20 raus. Also das hat sich dann tatsächlich sehr ausgeglichen.
Also ein interessantes Spiel. Es war vor allem für neutrale Beobachter, glaube ich, auch sehr gut anzusehen und da war einiges an Dynamik drin. Ein Gedanke, den ich noch während der zweiten Halbzeit hatte, war, wenn Manuel Neuer jetzt wieder häufiger spielt, dann könnte man ihn eigentlich auch mehr in den Aufbau einbinden. Das haben frühere Trainer gemacht, ohne dass ich jetzt immer gleich hier mit der Guardiola-Keule ums Eck kommen möchte bei Bayern. Aber das kann man durchaus nutzen, dass man da einen Torhüter hat, der eben so stark am Ball ist, dass du im Grunde jedes Anlaufen des Gegners dann wieder, da kannst du immer eine Gleichzahl schaffen, wenn du Neuer hast. Und er kann ja auch den gechippten Ball hinter die erste Pressingwelle spielen. Das hätte in der zweiten Halbzeit vielleicht manchmal noch geholfen, aber er kam immer nur zufällig an den Ball, nie geplant. Also es war immer quasi nur Plan B für Süle und Boateng.
Für vielleicht noch ein Punkt dazu, weil du vorhin ja die Einschätzung der taktisch besten Bayern-Mannschaft seit langem angesprochen hast. Ich hatte das Gefühl noch nicht so ganz gerade im Ballbesitz. Also ich fand auch, dass die Kombinationen noch so ein bisschen individuell und quasi ja kreativ wirkten in dem Sinne und dann noch nicht so klar durchstrukturiert, wie man das von Bayern vor ein paar Jahren gesehen hat. Also ich finde, da ist schon noch ein bisschen Potenzial.
Ja, Potenzial ist auf jeden Fall. Ja. Ist auf jeden Fall. Aber was mir zum Beispiel auch gut gefallen ist, ich meine, es war jetzt dann durch Alabas Verletzung ein bisschen aus der Not geboren, aber die beiden Weltmeister, Pavard und Hernandez, auf den Außenverteidigerpositionen, man hatte irgendwie das Gefühl, so sind sie ja auch Weltmeister geworden, das tat ihnen irgendwie gut und sie hatten ja durchaus auch dann ihre Räume auf den Außenbahnen. Das war irgendwie, fand ich, ein ganz interessanter Faktor auch in diesem Spiel, wie die zwar ihre Rolle da gesehen haben.
Ja, das stimmt. Vor allem, weil sie ja auch mit Heißenberg und Klostermann das vielleicht beste Außenverteidiger-Duo der zumindest letzten Saison gegen sich hatten. Einfach nur, weil Kimmich nicht auch noch bei Leipzig spielen konnte. Der wäre sonst auf rechts dann vielleicht dann noch ein Tickchen, kleinen Ticker besser gewesen. Aber in der Kombination der beiden Spieler sind Heißenberg und Klostermann natürlich auch à la Bonheur. Und die haben sie eigentlich ganz gut sowohl defensiv im Griff gehabt, als auch eben offensiv beschäftigt. Also die Kombination hat da gut gestimmt. Ansonsten, finde ich, hat man bei beiden Mannschaften gesehen, vierter Spieltag, also Leipzig, da muss sich noch einiges finden und da ist man vielleicht in der ersten Halbzeit auch mit einem blauen Auge davon gekommen und bei Bayern war es auch so, obwohl man die Umstellung von Leipzig antizipiert hat, konnte man das nicht immer sehen und eigentlich möchtest du als eine Mannschaft, die eine so dominante erste Halbzeit spielt, möchtest du in der zweiten Halbzeit nicht, dass es so hin und her geht. Also das war eher im Interesse von Leipzig, weil man auch die bessere Kontermannschaft ist, als im Interesse von Bayern. Und dann, gut, ich will es nur einmal genannt haben, wieder 21 Flanken. Kann man machen, muss man aber vielleicht auch nicht. Bin gespannt.
Wobei da ja ein paar ganz gut dabei waren.
Ja, da waren ein paar ganz
gut dabei.
Fünf kamen
an. Ich erinnere mich gerade in der ersten Halbzeit eine so eine diagonale Flanke an den zweiten Pfosten auf Müller, ja, wo dann schon auch eine große Chance bei rauskam aus der Ablage. Dann, also es war jetzt nicht so eine klassische
Die Strafraumbesetzung war viel besser als zuletzt. Das muss man so sagen. Und zwar in beiden Halbzeiten auch, als dann sehr früh Alphonso Davies für Gnabry kam, auch ein durchaus vielleicht überraschender Wechsel, hat man so jetzt noch nicht gesehen, dass er so viel Spielzeit bekommen hat. Die Strafraumbesetzung war wesentlich besser. Auch Tolisso ist jemand, der dann gerne eben von hinten in den Strafraum nachrückt. Da war schon einiges mit dabei. Und meine Güte, in der 88. Minute wird Thiago ausgewechselt und Coutinho eingewechselt. Ich glaube, man muss sich über den FC Bayern, man muss sich da keine großen Sorgen jetzt machen. Auch jetzt nicht zu Hause gegen Belgrad in der Champions League und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln und Rasenballsport. Wie schon angesprochen, reist nach Bremen, aber vorher spielt man noch in Lissabon bei Benfica. Das wollen wir alle nicht vergessen. Es gibt ja auch noch Champions League für Leipzig. Dann lasst uns sprechen über das zweite sehr, sehr attraktive Spiel vor Anpfiff und dann durchaus auch nach Schlusspfiff. BVB gegen Leverkusen. Das war deutlich. Im Spitzenspiel gewinnt Dortmund nach Toren von Alcacer, zweimal Reus und Rafael Guerreiro mit 4:0. Leverkusen hat den Ball, Dortmund die Chancen und am Ende auch die Tore. Warum, Daniel, ist denn Leverkusen so wenig im Spiel nach vorne gelungen, trotz eben dieser langen Ballbesitzphasen?
Weil Dortmund das halt ganz gut verteidigt hat und ich fand auch, auch wenn Leverkusen halt die ganze Zeit den Ball hatte, dass man da trotzdem so ein bisschen die latente Gefahr von Dortmunds Kontern auch gespürt hat. Und dann kam auch dazu, dass halt Witze wieder spielen konnte bei Dortmund, der das glaube ich schon insgesamt deutlich stabilisiert hat. Und also ich bin ein großer Fan von Weigel, glaube auch, dass seine Pässe irgendwie schon auch Angriffe verändern, aber man hat schon gemerkt, dass Witze da dieser Mannschaft halt insgesamt noch ein paar verschiedene Dimensionen mehr gibt, als Weigel das kann. Und sowohl was eben das Abschirmen von Offensivpositionen angeht, auch Delaney hat da natürlich gegen Brandt einen guten Job gemacht.
Also gegen Brandt nicht, das hätte verwundert.
Ja, ja fast, genau. Dortmund hat es eigentlich ganz gut geschafft, Leverkusen halt trotzdem aus den wirklich gefährlichen Räumen rauszuhalten und dann halt seine offensichtliche und nicht ganz unbekannte Kontergefahr eben deutlich gemacht, ja.
Ja.
Ich finde vor allen Dingen Witzel und Delaney zusammen sind halt so ein Fund für den BVB. Also die zwei, die sich jetzt ja auch in der letzten Saison schon gemeinsam da eingespielt haben, muss man sozusagen, die jetzt dann mal wieder gemeinsam auf dem Platz standen, das ist schon tatsächlich so das, was man vielleicht auch Schaltzentrale nennt, ne? Also das ist eine derartige Ballsicherheit auf der Position und auch gerade mit Delaney, der dann auch mal gut dazwischen gehen kann, defensiv. Das ist vielleicht immer noch, sind die beiden als Transfers in der letzten Saison zwei der wichtigsten Transfers, die der BVB gemacht hat.
Auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, dass halt einfach dieses ganze Spiel auch eine ganz andere Dynamik hatte und das halt zu Witze und Delaney auch ganz gut gepasst hat. Also sich die Passgrafen von Dortmund in den letzten Wochen angeschaut hat, wo halt das sehr U-förmig war und sehr viele Bälle zu Weigel kamen, war das halt aufgrund der Dynamik dieses Spiels einfach diesmal nicht so notwendig, sondern Witze und Delaney konnten halt Bälle gewinnen, die an die Außenverteidiger, Hakimi und Guerreiro, ist natürlich auch sehr, sehr viel Offensivpotenzial auf den Positionen abgeben. Und dann konnten halt die vertikalen Ballstaffetten eingeleitet werden, für die Dortmund halt berühmt und sehr effektiv ist.
Mhm. Und da ist Delaney eben auch einer, der neben seiner defensiven Ausgabe, wo er Havertz im Grunde komplett aus dem Spiel genommen hat, eben auch eine offensive Rolle noch spielt. Das ist jemand, der nach vorne stößt, hätte ja auch selber auch noch die Chance gehabt zu einem Tor. Das hat, glaube ich, Dortmund auch sehr geholfen. Und gleichzeitig war es irgendwie aber auch ein riskantes Spiel von beiden Mannschaften. Also bei Leverkusen hast du es schon angesprochen, Daniel, dass man immer im Ballbesitz, der manchmal so lange war, dass dem Stadion die Pfiffe ausgingen, die Luft für Pfiffe. Da hat man gemerkt, dass es ein sehr kontrollierter Ballbesitz war. also früher bei Anstoß hätte man gesagt, kontrollierte Offensive, damit man eben nicht in diese Konter reinläuft. Und auf der anderen Seite hat aber auch der BVB durchaus auch ein gefährliches Spiel getrieben. Also da gibt es eine Positivszene, aber auch ein paar Negativszenen. Die Positivszene ist für mich, wie sich Rafael Guerreiro eben vor dem letzten Treffer gegen das Pressing durchsetzt und dann eben den Konter einleitet und am Ende dann eben auch zum 3:0 trifft. Da war aber auch halt tatsächlich wichtig, dass er diesen Ball einfach nicht verliert. Und auf der anderen Seite gab es 13 Ballverluste von Dortmund in der eigenen Hälfte, was ein Wert ist, den du jetzt auch nicht unbedingt haben möchtest. Da konnte dann Leverkusen nur im Umschaltspiel nichts draus machen.
Ja. Genau. Und es war dann ja auch so, dass dann letztlich alle vier Tore von Dortmund über dieselbe rechte Seite fielen. So dass man dann halt gesehen hat, ja, das wird gefährlich, aber sie haben auch noch nicht ganz quasi ausgeglichen und ja, vielleicht vielseitig genug war.
Ich glaube, das braucht auch noch ein bisschen Zeit. Also man hat es ja bei Julian Brandt auch gesehen, der hat zwar dieses tolle Spiel nach seiner Einwechslung in Köln gemacht, aber da fehlt auch noch ein bisschen was, um Teil dieser Mannschaft zu werden. Und das sieht man ja auch bei Hazard. Das ist eben so ein bisschen das, wo, glaube ich, auch sowohl die Verantwortlichen als auch die Fans beim BVB eigentlich leuchtende Augen kriegen, wenn sie sich vorstellen, wenn die zwei auch noch in die Offensive gut integriert sind, was man da für ein flexibles und variables Potenzial einfach hat. Mhm. Bis jetzt ist es noch nicht so, da ist auch Sancho tatsächlich ein absolut noch viel wichtigerer Mann, aber Son Brandt hat natürlich auch schon angedeutet, was da gehen kann mit ihm in den nächsten Wochen und Monaten, wenn er sich in diese Mannschaft richtig einfügen kann. Und ich glaube, wenn man nochmal über dieses Spiel spricht, der BVB mit dem 4:0, die bekannte Konterstärke, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das 2:0 war, glaube ich, dann der entscheidende Moment, wo dieses Spiel entschieden wurde. Sonst, ich weiß nicht, wenn nicht kurz nach der Halbzeit das 2:0 fällt, ich glaube, wir würden heute nicht über ein 4:0 reden, sondern vielleicht über ein 1:1 oder über ein 2:1. Also
ja, also es war definitiv die stärkste Leverkusener Phase, in die dann dieser Treffer in der 50. Minute direkt gefallen ist. Auf der anderen Seite hatte ich aber auch wieder Erinnerungen an Hoffenheim bei Leverkusen, also an das Hoffenheim-Spiel, wo man eben aus sehr, sehr vielen Gelegenheiten, die berühmten vielen Ecken, die es da auch gab, sehr, sehr wenig Torgefahr kreiert hat. Und ein bisschen, fand ich, war das in diesem Spiel schon auch wieder so, mit Ausnahme eben dieser einen Phase nach Wiederanpfiff, wo man eben ein bisschen mehr kreieren konnte. Aber am Ende waren es nur zwei Schüsse aufs Tor, die Leverkusen abgegeben hat, und sehr, sehr viele von außerhalb des Strafraums. 8 der 12 Schüsse waren von außerhalb des 16ers. Und da hat mir die Entscheidungsfindung bei Leverkusen oft nicht gefallen. Also jemand wie Bellarabi hat da sehr häufig sehr frühzeitig abgeschlossen. Und ich meine, wir 4. Spieltag und so weiter, das kann sich alles noch finden. Also wenn wir sagen, beim BVB wird sich das finden, dann wird sich das bei Leverkusen auch noch weiterentwickeln. Aber ein bisschen hatte ich da schon den Gedanken, das habe ich doch schon ein paar Mal jetzt gesehen in dieser Saison, dass Leverkusen einfach seine Chancen nicht in den Strafraum hinein zu Ende spielt.
Ja, also gerade in der ersten Phase des Spiels bis zum 1:0, wo halt Leverkusen quasi immer den Ball hat, da hatten sie halt überhaupt keine Abschlüsse. Das ist halt einen einfach auch nicht gut genug. Und was auch nicht gut genug ist, also Leverkusen hat jetzt nur 3 Ecken, aber dass man gegen Dortmund halt, also gerade gegen Dortmund, ja, halt überhaupt keine Gefahr aus Standards kreiert, das kann dann einfach auch, da fehlt halt schon mal eine wichtige Bedrohung.
Definitiv. Vielleicht hat man auch an der Stelle dann auch das Fehlen von Debye mal gemerkt. Der war aus persönlichen Gründen nicht im Kader. Deswegen war die Dreierreihe vorne eben Havertz, Amiri und Bellarabi. Und Demirbay ist dann vielleicht derjenige, der noch den letzten Steckpass in den Strafraum auch spielen kann. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch genau aus der anderen Richtung sehen und sagen, Hummels und Akanji haben auch einfach ein sehr starkes Spiel gemacht. Also hatten jeweils 5 klärende Aktionen, haben das Zentrum dicht gehalten und von Kevin Volland Ward nicht so allzu viel gesehen in dem Spiel.
Ja, man hat auch mal wieder gesehen, warum der BVB dann am Ende doch ganz glücklich ist mit der Summe, die man nach München überwiesen hat für Mats Hummels, glaube ich.
In dieser Partie würde ich absolut recht geben. Auch so in so ein paar Dribblings, die es dann mal gab, wenn Leverkusen tiefer stand, da haben beide schon ihren Wert, aber es gab eben halt auch nicht die kritischen Situationen, nämlich der Konter, wo die BVB-Abwehrreihe auf 40 Meter vor dem Tor steht und dann eben erstmal die Sprintfähigkeiten getestet werden. Aber wurde jetzt, glaube ich, auch schon häufig genug bewertet. Hüben wie drüben. Für Dortmund geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Barca und dann nach Frankfurt. Und Leverkusen wird jetzt zu Hause gegen Lokomotive Moskau spielen und dann eben zu Hause gegen den ersten FC Union Berlin. Das ist ein bisschen die Klammer zum vorherigen Spiel, dass das die Gegner in der nächsten Woche sein werden. Dann blicken wir auf die Tabelle und sehen auf Tabellenplatz 3, wer hätte es anders erwartet, den SC aus Freiburg. Natürlich, 3 Siege, 1 Niederlage, 9 Punkte, 10-3 Tore. Uiuiui, was war da los? Jetzt habe ich Fritz von Thurn und Taxis zitiert, ohne es zu wollen. Ich hoffe, ich habe gerade keine Markenrechtsschutz. Hoffentlich ist das keine eingetragene Wortmarke. Uiuiui. Also, Freiburg gewinnt in Hoffenheim nach Toren von Günther, Haberer und Petersen mit 3-0 und holt damit eben jenen dritten Sieg im vierten Spiel. Hoffenheim dagegen kassiert so viele Tore wie in den 3 Spielen davor und steht vor einigen Fragezeichen, Matthias. Eines davon ist sicher dieses hier, nämlich warum hatte Hoffenheim eigentlich so wenig Chancen gegen Freiburg?
Tja, ich glaube, wenn Sie das wüssten, ich habe gestern dieses Spiel gesehen und hatte so ein bisschen das Gefühl, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht so ganz auf dem Platz waren und von den Freiburgern total überrumpelt wurden in der ersten Halbzeit und sich dann durch das frühe 1-0, dann kam ja Hoffenheim besser ins Spiel, hatte ja auch 2-3 gute Chancen. Ich erinnere mich vor allen Dingen an diesen Kopfball von Kader Zabek, der so ein bisschen aus dem Nichts kam, aber sehr gefährlich war. Und dann fällt halt vor der Halbzeit, kurz vor der Halbzeit noch das 2-0 und das war dann nochmal ein richtiges Fund. Und wenn du als Mannschaft eh schon verunsichert bist in Hoffenheim, und der Saisonstart nicht so wirklich läuft, wie man sich das eigentlich erhofft hatte. Ich glaube, da kam auch wieder viel zusammen. Dann kam noch zusammen, das hat man, finde ich, sehr gesehen gestern nochmal, wie viel Qualität eigentlich auch verkauft worden ist in Hoffenheim im Sommer. Die Mannschaft ist einfach nicht mehr so stark technisch wie taktisch wie in der letzten Saison, eben die jetzt in Leverkusen spielen, die beiden, Demirbay und Amiri, oder eben auch vorne dann im Sturm. Ich glaube, der Weg von Hoffenheim Richtung europäisches Geschäft ist noch sehr, sehr weit und die Freiburger, die einen guten Start hatten, die mit Selbstbewusstsein gekommen sind, die sehr zielstrebig auch ans Werk gegangen sind, die haben genau das ausgenutzt, nämlich am vierten Spieltag auf eine relativ verunsicherte Mannschaft zu treffen, die schnell überrumpeln zu können, und dann hatte das Spiel eben genau die Geschichte, die es genommen hat.
Genau, und Hoffenheim hat halt versucht, irgendwie durchs Zentrum da zu kommen. Also Grilic hatte da sogar ein paar ganz okaye Szenen, fand ich. Aber das hat halt Freiburg von der ersten bis zur letzten Linie halt relativ kompetent und fast locker halt wegverteidigt. Also in der letzten Reihe die Dreierkette war eigentlich ganz gut darin, halt irgendwie im Strafraum das meiste abzufangen, eben diese paar Chancen für Bicacic ausgenommen, für Kader Zabek, sorry. Und vorne kam sie halt auch einigermaßen ins Pressing in Freiburg, und deswegen hat man von irgendeinem konsistenten Plan von Hoffenheim, finde ich, relativ wenig gesehen.
Ja, und vielleicht war der Plan dann für dieses Spiel auch nicht gut genug. Denn allein die Aufstellung, die Christian Streich gewählt hat, wo er ja auch durchaus ein bisschen überraschend Waldschmidt erstmal auf der Bank gelassen, Scholloy hatte auch keinen Stich gemacht, und in der Abwehr durfte Dominik Heinz zum ersten Mal in dieser Saison vor Beginn an ran. Aber da hast du eben Franz und Höfler in der Mitte und dann vorne mit Haberer, Petersen, Höhler so eine Dreierreihe, die erst eine Zweierreihe war, aber in die Details braucht man eigentlich gar nicht gehen, weil es zwar umgestellt wurde von beiden Mannschaften, sich aber nichts verändert hat in diesem Spiel. Und da war eben einer der Schlüssel, dass eben einfach Freiburg diese Zentrale eigentlich relativ dicht gemacht hat, und egal in welcher Formation Hoffenheim versucht hat, dorthin zu kommen, Platz war immer maximal auf dem Flügel, und dann führt es halt dann zu Hereingaben, die geklärt wurden, wo aber auch gleichzeitig ein Alexander Schwolo auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Also ich finde, das ist so ein bisschen ein typisches ambivalentes Bundesligaspiel, bei dem du sagst, okay, klar, es war ein klarer Sieger und es war auch ein verdienter Sieger, aber trotzdem sagt das vielleicht gar nicht so viel aus über den Leistungsstand von Hoffenheim. Also es sagt was aus über den Leistungsstand in diesem einen Spiel, weil man defensiv Tore zugelassen hat, die dürfen einfach nicht fallen. Also das 1:0 war ein Pass auf Günther, wo es jetzt auch wirklich nicht überraschend ist, dass der mal in den Sprint vorne geht und dann macht er direkt das 1:0. Das 2:0 war aus einem Einwurf heraus. Sollte jetzt auch nicht unbedingt passieren. Und auf der anderen Seite hattest du ein paar Chancen, bist dann aber bei denen, wo es dann immer darum ging, kommen wir jetzt nochmal ran oder schießen wir den Ausgleich, bist du immer wieder an Schwolo gescheitert und dann summiert sich das so auf und am Ende sieht es so aus, als ob Hoffenheim ganz, ganz schlecht dastünde und bei Freiburg alles sonnig ist und ich finde, je genauer man dieses Spiel geguckt hat, desto mehr hat man gesehen, für das Spiel war das völlig in Ordnung, dass Freiburg das auch so deutlich gewonnen hat. Aber es gab so viele Potenziale auf beiden Seiten eigentlich noch. Also, weiß nicht, für mich war es so typischer vierter Spieltag.
Ja. Also ich glaube nicht, dass im Kopf von Christian Streich jetzt irgendwie schon die Champions-League-Hymne anfängt zu spielen. Ja. Auch wegen der
Tabelle. Wobei ich gerne wissen würde, ob er sie dann in so einer badensischen Version hört.
Ja, ich glaube, gerade Christian Streich ist, glaube ich, nicht der, der jetzt an Europapokal und Champions League und irgendwas denkt. Ich glaube, er ist da das Musterbeispiel dafür, wie man auf dem Teppich bleibt. Und es würde mich sehr wundern, wenn er jetzt da tatsächlich weiter nach vorne denkt, als erstmal 40 Punkte zu holen.
Was ich sagen wollte, war auch nur, dass Freiburg das halt das, was in dem Spiel sich angeboten hat, halt einfach sehr sehr gut genutzt hat. Also ja, gerade so die Räume auf den Flügeln, die halt auch Hoffenheim gelassen hat, so ein bisschen so ähnlich wie Freiburg, konnte man da ganz gut sehen, wie Freiburg die halt einfach mit jetzt nicht spektakulären, sondern einfach gut ausgeführten Mitteln eben angegriffen hat, während Hoffenheim genau das nicht gemacht hat. Und zum Beispiel dieses Tor, das 1:0, war halt der Pass war irgendwie überraschend, weil der Spieler, den bekommen hat, Günther, dann so frei stand. Ja. Aber wenn man sich das dann nochmal angeschaut hat, war der gar nicht so kompliziert. Ne? Und dass halt sowas möglich war, hat Freiburg gut genutzt und sollte Hoffenheim wahrscheinlich zu denken geben.
Und wenn Freiburg sich das nochmal jetzt so die ersten vier Spiele Revue passieren lässt und sieht, wo sie ihre einzigen drei Punkte verloren haben, nämlich zu Hause gegen Köln, vielleicht werden sie sich da tatsächlich noch ein bisschen drüber ärgern, weil da wäre mal eine Tabellenführung drin gewesen für Freiburg.
Da wäre eine Tabellenführung drin gewesen, das stimmt. Aber insgesamt in der Summe ist Freiburg jetzt ganz gut durch diese ersten vier Spiele gekommen. Das waren alle Spiele gegen Mainz, gegen Paderborn und jetzt auch gegen Hoffenheim, die irgendwie in beide Richtungen hätten kippen können. Und dann hatte jeweils dann Freiburg da das bessere Moment. Wobei das jetzt bei der TSG dann vielleicht auch, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Matthias, der perfekte Gegner zum perfekten Zeitpunkt war. Da hat man dann auch einfach seine Karten gut ausgespielt. Die Hand, die Freiburg hatte an Karten, die haben sie jetzt auch wirklich perfekt gespielt und haben deswegen.
Und hat natürlich auch tatsächlich ein dankbares Startprogramm, ne? Also Paderborn, Köln.
Genau, das meine ich damit. Also da musst du eben halt auch einfach, da musst du mit drei Siegen und einer Niederlage, wenn du da durchgehst, dann ist natürlich alles wunderbar und dann hätte man vielleicht vor der Saison gedacht, naja, vielleicht der dritte Sieg eher noch gegen den FC und die Niederlage gegen die TSG. Jetzt ist es halt anders gekommen, aber in der Summe ist das völlig egal, wenn deine Gesamtbilanz so positiv ist und vor allem die anderen Konkurrenten um den Klassenerhalt da nicht mitziehen können in gleichem
Maße. Und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass direkt am fünften Spieltag wieder eine Aufgabe folgt, die, sagen wir mal, durchaus im Bereich des Möglichen ist, zu Hause gegen Augsburg.
Mhm, genau. Und dann nach Düsseldorf. Also das ist jetzt ein interessantes Programm für den SC und der hat es auch perfekt genutzt. Und für Hoffenheim ihrerseits geht es jetzt dann nach Wolfsburg. Da bin ich sehr gespannt darauf. Also Positionsspiel war ein Faktor in dieser Partie gegen Freiburg mit dem Ball und ohne den Ball. Ich bin sehr gespannt, wie das gegen Wolfsburg aussieht, wo Positionsspiel auch ein wichtiger Faktor ist. Auch ebenfalls in beiden Bereichen. Da kann man dann sehen, wie sich die Mannschaft weiterentwickelt hat. Bebu war noch einer der Besseren, hat drei Dribblings gewonnen, 5 Torschussvorlagen gegeben. Aber insgesamt ein Sonntagnachmittag zum Vergessen für die TSG. 26 Flanken wurden geschlagen, 14 weitere durch Freiburg geblockt. Ich sag's ja nur. Es war Platz auf dem Flügel. Übrigens, jetzt muss ich noch was dazu sagen. Entschuldigt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, der Flankenfetisch hört nicht auf. Aber das war ein super, super Spiel, um mal zu beobachten, wie Verteidiger, wie Außenverteidiger sich positionieren können, damit sie die Chance erhöhen, eine Flanke zu blocken. Also es war kein Zufall, dass Freiburg so viele Flanken blockiert hat. Schmid und Günther standen jeweils so, dass sie den Weg zur Grundlinie halb aufgemacht haben, aber vor allem den Weg nach innen abgegrast haben und dann waren innen, wurde die Flanke entweder außen geblockt über den Ball fernen Fuß des Außenverteidigers oder direkt am kurzen Pfosten stand jemand. Also das hat auch Freiburg sehr clever verteidigt. So, genug der Flanken. Es wird wirklich zu so einer Art Fetisch. Ich gebe es ja zu. Lasst uns sprechen, wenn ich jetzt schon Wolfsburg als nächsten Gegner von Hoffenheim in die Verlosung werfe, dann lasst uns doch auch über dieses Spiel sprechen, was ja den Spieltag einläutete am Freitagabend mit einem 1:1 zwischen der Fortuna aus Düsseldorf und eben jenem VfL Wolfsburg, der sich ohne Xaver Schlager schwer damit tat, große Chancen herauszuspielen. Es waren zwar genügend da für zwei Tore, an diesem Abend ging aber nicht wahnsinnig viel zusammen für den VfL und auch die Fortuna hatte noch Gelegenheit mit Umschaltsituationen, die dann aber unsauber ausgespielt wurden. Daniel, war es für dich dann in der Summe ein gerechtes Unentschieden zwischen diesen beiden Mannschaften?
Ja, wenn es nur 0 ausgegangen wäre, wäre es vielleicht noch passender gewesen für dieses Spiel irgendwie.
Och komm, so schlimm?
Also ich fand das nicht so furchtbar hübsch, nee. Aber ich meine, also vor allem, hängt da vor allem die zweite Halbzeit nach, wo dann wirklich nichts mehr passiert ist.
Ja, das kann sein. Also weil eigentlich Expected Goals technisch hat Wolfsburg nämlich tatsächlich sich einen Expected Goals Wert von über 2 erspielt. Das habe ich allerdings auch anders wahrgenommen. Also ich war da von der Statistik überrascht. Es gab meiner Erinnerung nach drei Chancen für Wolfsburg von nennenswerter Gefahr und davon hat man halt dann eben eine genutzt und am Ende Pech gehabt, dass die zweite nicht noch drin war. Das war dann sicherlich die Phase des Spiels, in der dann wieder von der Fortuna sehr wenig kam. Matthias, wie würdest du es denn einordnen? Fandst du es auch so schlimm?
Ja, ich glaube also ein 1:1 am Freitagabend und das 1:1 am Samstagabend zwischen Leipzig und Bayern, da lagen aber einige Galaxien dazwischen. Okay,
ja. Guter Spielen, Punkt, ja.
Vielleicht ist der Vergleich, macht das ganz deutlich. Aber ich bin mal unabhängig von diesem Spiel vielleicht kurz eingeschoben, sind das zwei Mannschaften, die absolut positiv überraschen schon wieder in dieser Saison. Also ich würde mal grundsätzlich auch nach diesem Saisonstart erstmal Positives über beide Mannschaften sagen. Das Spiel am Freitag, das war natürlich eher zähe Kost, gerade dann in der zweiten Halbzeit, Daniel hat es ja gesagt, und ich glaube, am Ende sind beide mit dem 1:1 absolut zufrieden. Die statistischen Werte sind ja auch eher ausgeglichen. Ja, also ein Spiel, was man halt am Freitagabend manchmal so ertragen muss.
Ja. Mir ist jetzt auch noch eingefallen, was ich an dem Spiel gut fand, nämlich Josip Prekalo, den ich generell ganz gut finde und der gerade bei der Vorarbeit zu dem Tor, das er sehr hübsch gemacht hat. Und überhaupt eigentlich so der interessanteste Faktor in dem Spiel, finde ich, war, weil er sich halt relativ oft in den Halbräumen angeboten hat, dann da auch ein paar Pässe direkt aus der Innenverteidigung da angenommen hat und das noch ein ganzes Stück besser gemacht hat als Mimedi auf der anderen Seite. Und ich fand, das war eigentlich so das, was man am besten sich anschauen konnte in dem Spiel.
Ja, ich würde dann auch durchaus noch die Seite von Giesemann und Kownacki noch mit reinnehmen. Die haben schon ganz gut noch für Betrieb gesorgt. Und wer mir sehr gut gefallen hat, war Oliver Fink. Der hat ja nicht nur das Tor vorbereitet, sondern noch 4 weitere Abschlüsse vorgelegt, alle seine Zweikämpfe gewonnen. Und ich fand, dass Hennings und Fink, die waren schon zeitweise, nicht über das ganze Spiel hinweg, aber zeitweise waren die schon einfach die erste Aufgabe, die Wolfsburg gestellt wurde und an der Wolfsburg nicht immer vorbeigekommen ist. Also in den Phasen, in denen Düsseldorf hoch angelaufen ist, hat es Wolfsburg nicht wirklich geschafft, Torgefahr zu kreieren. Und da wurde es der Fortuna auch relativ leicht gemacht, würde quasi die eigene Leistung unterminieren. Aber sie haben es sehr gut geschafft, eben einfach auch Wolfsburg vor Aufgaben zu stellen, dass es da eben zu keinen Torschüssen kam. Das war dann für den neutralen Beobachter nicht ganz so spannend, weil es eben kaum noch Abschlüsse gab in der zweiten Halbzeit. Aber Düsseldorf hat das sehr gut gemacht und hat da, finde ich, auch die Lücke, die Xaver Schlager einfach hinterlässt im Spielaufbau bei Wolfsburg, sehr, sehr gut ausgenutzt.
Im Spielaufbau von Wolfsburg und was die Aufgabe Fink und Hennings angeht, ist mir noch auf, wenn es die ja schon hin und wieder mal attackiert haben, aber oft auch eher passiv quasi in so einem mittleren Mittelfeldpressing gestanden haben und dass die Dreierkette von Wolfsburg dann eigentlich gar nicht immer notwendig war, um dagegen aufzubauen und dass man da vielleicht noch ein bisschen öfter auch hätte andribbeln können. Das hat dann Klose ein paar Mal gemacht, aber es fand ich war ein bisschen Knoche, meine ich. War noch ein bisschen untergenutztes Mittel, finde ich.
Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich hatte auch während des Spiels schon den Gedanken, ob dieses sich versteifen auf eine Formation, eine Spielidee beim VfL, ob das nicht auch zum Problem werden könnte in der Saison, weil ich es eben ähnlich beobachtet habe. Diese Dreierreihe hast du im Aufbau eigentlich oft gar nicht gebraucht. Vor allem, wenn du den Torhüter noch mitnimmst, kannst du da eigentlich auch dich ganz gut gegen wehren. Und dafür gab es dann eben an den entscheidenden Zonen im Mittelfeld dann häufig eine Gleich- oder sogar Überzahl für Düsseldorf. Und die wiederum haben einfach alles Anlaufen von Wolfsburg ins Leere laufen lassen. Die haben halt sehr, sehr viele lange Bälle geschlagen. Allein Steffen 22, Gieselmann 16, Eihan 11. Also das waren 49 lange Bälle. Ungefähr so sah das Spiel aus. Aber dann bringt es dir halt als Wolfsburg auch nicht, wenn du eben sehr sprintintensiv und laufintensiv, wie der VfL ja spielen möchte, den Gegner anläufst, wenn du immer quasi dann gleich wieder die Richtung ändern musst, weil du sowieso gerade hoch überspielt wurdest. Da hatte ich auch so, also da hätte ich mir eine höhere taktische Flexibilität erwartet. Und die hätten wir in der letzten Saison unter Labbadia auch noch gesehen. Denn der hat tatsächlich auf solche Spiele dann reagiert, hat dann meistens auf ein 4-3-3 umgestellt und dann zwei Achter weit nach vorne geschoben. Das fand ich jetzt auch noch nicht dramatisch. Vierter Spieltag und so weiter, neuer Trainer. Aber da werde ich schon genauer hingucken jetzt in den nächsten Spielen, ob das weiter so bleibt, dass Wolfsburg, wenn es mit dem Plan A kein Mittel findet, dann nicht sich zu einem Plan B hinreißen lässt.
Ja, vielleicht auch da Stichwort vierter Spieltag, ne? Vielleicht versucht man in Wolfsburg gerade auch jetzt, sagen wir mal, eine etwas veränderte Spielidee vom neuen Trainer erstmal der Mannschaft so sehr einzubrennen und sie auf diese neue Spielidee zu fokussieren, dass man da jetzt nicht unbedingt direkt wieder reagiert. Aber klar, da wäre vielleicht auch noch mehr drin gewesen dann gegen Düsseldorf.
Genau, aber am Ende bleibt es ein 1:1, dann wollen wir es nicht überbewerten. Noch kurz sei erwähnt, dass Bormuth Hoffmann ersetzt hat in der Innenverteidigung, eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, aber ausgerechnet vor dem einzigen Wolfsburger Treffer, da sieht er ein bisschen unglücklicher aus, ohne dass wir das jetzt komplett überbewerten wollen. Wie es für Wolfsburg weitergeht, habe ich gerade schon angesprochen. Mit der TSG aus Hoffenheim hat man einen interessanten nächsten Gegner am 5. Spieltag, am Montagabend übrigens. Wir kommen wieder in die schöne Phase der Montagabendspiele hinein. Juhu, da gibt es dann immer eins weniger im Rasenfunk zu besprechen. Und für Düsseldorf geht es weiter mit einer Partie in Gladbach am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr. Dann blicken wir weiter in der Tabelle und wir sehen direkt hinter dem VfL aus Wolfsburg den FC Schalke 04, jetzt auch mit 7 Punkten und 8:4 Toren. Warum erwähne ich am 4. Spieltag die Torstatistik? Ja, weil 5 Tore und ein Gegentreffer allein in der Partie gegen Paderborn dazu kamen. Und das, obwohl Paderborn mit 1:0 in Führung geht und Schalke eine ganze Armada an Chancen vergibt, da war quasi die erste Hälfte von solche Geschichten, schreibt nur, der Fußball war schon quasi formuliert, aber dann sind sie ja doch gefallen, die Tore. Und am Ende treffen Sané, zweimal Harit, Serdar und Kutucu. Und es steht eben dann dieses 5:1 auf der Anzeigetafel, was bedeutet, dass Paderborn weiter auf den ersten Sieg wartet und der FC Schalke 04 jetzt eben schon zum zweiten Mal gewinnen konnte. Matthias, was fehlt denn Paderborn, um in solchen Spielen mithalten zu können? Das war ja doch sehr deutlich.
Ja, das war am Ende sehr deutlich und wenn man dieses Spiel sich dann so über die 90 Minuten anguckt, dann muss man, glaube ich, auch tatsächlich sagen, wir haben gerade viel über Union geredet, dass das nochmal eine andere Welt ist. Ne? Das fing am ersten Spieltag sehr positiv an für Paderborn mit diesem Spiel in Leverkusen. Da hatte man durchaus, sagen wir mal, war man positiv überrascht von den Paderbornern, wie gut sie mithalten können.
Ja.
Aber gestern hat man dann schon gesehen, wenn dann Schalke, die sich in gewissem Sinne dann auch einen kleinen Lauf erspielt haben, nach der 70. Minute mit dem dritten Tor, wenn die dann richtig ernst machen, dass es für Paderborn dann einfach auch absolut, ja, vielleicht schon tatsächlich ein Schritt zu weit ist, ne? Gerade in der Abwehr muss man da tatsächlich, auch wenn es erst der 4. Spieltag ist, vielleicht mal ein Fragezeichen machen, was da so mit Erstligatauglichkeit ist. Das passt natürlich zu der ganzen Geschichte, die Paderborn mit diesem überraschenden Aufstieg hingelegt hat. Ich glaube mal einfach, ohne denen zu nahe treten zu wollen, in Paderborn, aber ich glaube mal einfach, die nehmen jetzt ein Jahr Bundesliga mit und wollen nächstes Jahr eine ordentliche Zweitligasaison spielen.
Ja, das ist natürlich ein bisschen bitter, weil Paderborn ja schon seine sympathischen Aspekte hat. Man glaubt es nicht. Aber ich fand halt das Spiel tatsächlich auch ein bisschen ja, besorgniserregend in der Hinsicht, also wenn man da sich große Sorgen drüber macht, weil es halt nicht die Weise war, wie man das vielleicht vermuten konnte, dass Paderborn hin und wieder abgeschossen wird in der ersten Liga. Denn Paderborn ist ja in der zweiten Liga durch einen sehr kompromisslosen offensiven Stil aufgefallen. Und ich fand halt gar nicht, dass das jetzt in dem Spiel gegen Schalke so das Problem war, sondern die Chancen, die sie gegen Schalke zugelassen haben, fielen halt nicht gerade daraus, dass man jetzt mit sieben Leuten am gegnerischen Strafraum stand und dann ausgekontert wurde, sondern einfach quasi in der eigentlich relativ normalen Defensivformation dann einfach diese Chancen zugelassen hat. Und das ist fast noch ein bisschen schlimmer als quasi die Alternative, in so einem total offenen Spiel nach vorne was zu machen, aber dann hinten auch offen zu sein.
Also gerade in der zweiten Halbzeit, da war ja die Gegenwehr dann auch relativ weg. Die letzten Tore sind ja sehr leicht gefallen für Schalke. Klar, da war das Spiel eh entschieden. Da ist man vielleicht auch nicht mehr mit der 110-prozentigen Konsequenz dahinterher. Aber das ist tatsächlich was, was den Paderbornern sehr viel Sorgen machen sollte. Und da, du sagst es ja immer so nett dabei, Max, wie es weitergeht, ist, glaube ich, das nächste Spiel schon echt ein Fingerzeig.
Mhm. Da wird man in Berlin bei Hertha antreten, nicht bei Union, falls welche schon Schnappatmung bekommen haben da draußen an den Empfangsgeräten, wie man so schön sagt. Wie bewertet ihr das denn, dass Steffen Baumgart, obwohl einige Spieler auf Länderspielreisen unterwegs waren, wieder an der gleichen Startformation festgehalten hat? Ich fand das durchaus überraschend, weil bisher lief es ja nicht so wahnsinnig herausragend für Paderborn. Jetzt ein Unentschieden in Wolfsburg, aber ansonsten alle Spiele verloren und zum Teil deutlich. Daniel, hättest du dir da ein bisschen mehr Flexibilität erwartet oder ist das das, was man von Paderborn bekommt? Du hast sie ja auch in der Zweitligasaison genau verfolgt.
Also ich finde das halt, die Optionen, die da im Kader sind, jetzt nicht so vollkommen überwältigend gut sind, dass man da sich zu Wechseln gezwungen sehen würde. Also jemand wie Strelly Mamba, der vielleicht gar nicht so gesetzt war, hat sich halt einfach mit seiner guten Form da dann etabliert. Und ansonsten Vasiliades und Jasula zum Beispiel auf der 6, das finde ich eigentlich schon ziemlich ansprechend. Kann ich auch gut verstehen, dass man da dann keine besseren Optionen sieht. Und ansonsten gibt natürlich schon noch so ein paar Spiele, die eine Rolle spielen könnten. Brügger zum Beispiel, der dann für Mamba kam, aber halt niemanden, der da wirklich offensichtlich irgendwie besser wäre. Von daher kann ich das schon verstehen, dass man sowohl an der Idee als auch an dem Personal da festhält. Es sieht halt nur dann doch leider nicht so aus, als ob das auf Bundesliga-Niveau dann letztlich reicht. Auch wenn es irgendwie noch eine also man darf ja nicht vergessen, auch wenn das Spiel 5-1 ausging, dass sie bis zur 70. Minute halt wirklich im Spiel waren, dass Michel auch kurz vor der Halbzeit nach schöner Vorarbeit von Vasiliades nochmal eine große Chance hatte. Ja. Und es vielleicht schon noch anders laufen kann. Also es war vielleicht auch nicht so ganz so chancenlos, wie das dann aussieht. Aber also ich sehe da jetzt nicht das große Optimierungspotenzial.
Genau, da ist, glaube ich, tatsächlich auch so ein Faktor. Dann musst du halt mal das Spielglück haben und dann musst du halt mal 2-1 in Führung gehen, nochmal kurz vor der Pause, dann geht sowas, aber ich glaube tatsächlich ist auch auf den Positionen 12 bis 15, 16, 17, 18 nicht so die große Alternative mehr da zu dieser Mannschaft, also ohne da jetzt zu sehr schwarz malen zu wollen, aber es zeichnet sich doch ab, dass ein ganz handfester Abstiegskandidat auf jeden Fall in Paderborn spielt.
Also natürlich ist Paderborn irgendwie darauf angewiesen, dass sich dass Spieler dort eine fantastische Saison haben und sich gut entwickeln, damit dieser Kader, der sich ja jetzt auch nicht so großartig verändert hat aus der Zweitligasaison, irgendwie reicht. Und dann gibt es halt schon noch ein paar Spieler mit Potenzial, also Marlon Ritter zum Beispiel, aber der hat letztes Jahr auch schon nicht mehr so richtig in Tritt kam, nachdem er in der dritten Liga noch sehr überragend war. Das sind halt so Spieler, das ist schon scratching the bottom of the barrel. ein bisschen. Aber das sind halt so die Geschichten, die dann irgendwie sich sehr positiv entwickeln müssen, damit das bei Paderborn reichen könnte.
Mhm. und eben auch die Doppel-6, die ihr jetzt lobend erwähnt habt. Also im Spiel nach vorne hat man gerade Vassi Jadis, da hat er ja auch einmal diesen wahnsinnigen Pass auf Michi gespielt, also wahnsinnig im Sinne von wahnsinnig gut. Aber defensiv war eben die eine Konstante, war, dass Schalke das ganze Spiel über einen Reigen an Torchancen hatte. Das war wie ein warmer prassender Regen. Und wenn da nicht zum einen Burgstaller die Chancen sehr häufig vergeben hätte und Jannik Huth auf der anderen Seite auch gut gehalten hätte, das wollen wir da auch nicht vergessen, dann wäre es eben vielleicht noch ein bisschen deutlicher geworden. Ich habe noch ein paar Statistiken, die einfach jetzt in dem Spiel dann interessant sind und wo wir einfach genau verfolgen, wie sieht das jetzt bei Paderborn auch eben gegen Hertha aus, was eben dieses wichtige Spiel mit dem aktuellen Tabellen 18. jetzt dann wird, also Platz 17 gegen 18, das, was wir diesen Spieltag hatten, werden wir am nächsten Spieltag wieder haben. Die Statistiken, die ich dann nennen möchte, ist Torschüsse SC Paderborn 1, Pässe mit Ziel im letzten Drittel 94, also gerade mal so einer pro Minute, wenn wir jetzt die Nachspielzeit klein reden. Und dann 41 Dribblingsversuche, also es ging sehr, sehr viel in direkten Duellen und davon lief die Hälfte ins Leere. Collins hatte dafür einen unglaublich guten Wert mit 10 von 13 gewonnenen Dribblings. Problem war dabei einfach nur, er kam oft an Caligiuri vorbei, er kam auch an John Joe Kenny mit vorbei. Aber dann wurde die Hereingabe einfach geklärt. Also sprich, diese sehr positive Dribbling-Bilanz verlief dann eigentlich ins Leere. Und das lenkt ja, Matthias, dann den Blick auch auf Schalke 04, die wollen wir ja nicht vergessen, die eben auch ihrerseits trotz all der vergebenen Chancen ein sehr starkes Spiel gemacht haben und die, was ich interessant fand, sich auch nicht davon haben bekümmern lassen, dass Paderborn zum einen in Führung gegangen ist und zum anderen auch bis weit noch in die zweite Halbzeit hinein eigentlich noch ausgleichen hätte können zum 2:2. Schalke hat seinen Stiefel runtergespielt und das war gar kein so hässlich anzuschauender Stiefel.
Ja, völlig richtig. Es wäre auch so eine Situation gewesen, so ein frühes 0:1, wo sich Schalke vielleicht letztes Jahr hätte auch manchmal aus dem Konzept bringen lassen. Und das ist mir auch positiv aufgefallen bei den Schalkern, dass die einfach weitergemacht haben mit ihrem Spiel. Und sie haben ja jetzt auch mal tatsächlich, auch wenn sie gestern wieder viele Versuche gebraucht haben, das Tor gefunden. Weil wenn man, du hast gerade gesagt, 8 Tore erzielt die Schalker, wenn man mal die 5 von gestern abzieht und die beiden Eigentore der Berliner, da waren noch nicht so viele bisher in dieser Saison. Das könnte tatsächlich jetzt mal so ein kleiner Startschuss gewesen sein vielleicht für die Schalker. Also das war, fand ich, eine gute Leistung. Und ich glaube, wenn man über die Schalker Leistung redet, dann muss man einen Namen auf jeden Fall nennen. Das ist Amin Harit, der ja eigentlich schon weg vom Fenster war in der Rückrunde und der jetzt tatsächlich sich gestern wieder zu einem ganz wichtigen Faktor in der Mannschaft gemacht hat. Nicht nur wegen seiner beiden Tore, sondern auch wie er das Spiel angegangen ist, mit welcher Dynamik er da gekommen ist, um auch die anderen in Szene zu setzen. Also ich glaube, Wagner hat da durchaus eine Mannschaft gefunden gestern und auch eine Zusammenstellung gefunden, die von dem System, was er da vorgegeben hat, durchaus Potenzial hat, die nächsten Wochen eine Schalker Mannschaft zu werden.
Würde ich absolut zustimmen und kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich habe dieses Jahr für jeden Verein ein einzelnes Dokument, in dem ich nach jedem Spiel die Punkte Spielphilosophie und Saisonverlauf anpasse und auf die nächsten Spiele gucke. Und als ich in Schalke 04 Dokument reingegangen bin, sah ich noch meine Notiz aus der Saisonvorbereitung. Harit und Serdar könnten spielerisch der Schlüssel werden für Schalke 04. Und da fühlte ich mich in diesem Spiel sehr bestätigt. Ich dachte mir, okay, gut, also für das Paderborn-Spiel kann man das mal gelten lassen, weil Serdar war zu dem sehr starken Harit ja auch noch ein wunderbarer Gegenpart, hat eben auch viele gute Offensivaktionen gehabt, aber auch defensiv viele Tacklings gewonnen, hat Burgstaller sehr häufig eingesetzt, also da war einfach auch viel Spielkultur direkt in der Zentrale zu sehen bei Schalke 04.
Total, also das war tatsächlich jetzt mal vom Ergebnis unabhängig ein gutes Spiel, was die Schalker da gemacht haben. Und es wird sicherlich vielen Schalkern Hoffnung geben, dass David Wagner da eine Möglichkeit gefunden hat, mal Zugriff auf diese Mannschaft zu bekommen, die ja gerade letztes Jahr immer wieder gezeigt hat, dass sie gar nicht so leicht zu führen ist durch so eine Saison.
Wir werden es verfolgen jetzt dann im Heimspiel von Schalke 04 gegen den ersten FSV Mainz 05. Man könnte noch viele Spieler positiv herausheben. Sicherlich war auch wichtig, dass Uth wieder auf dem Spielfeld stehen konnte. Stambouli gibt der Abwehr eine ganz andere Stabilität und dann ist ja ein Nübel auch nicht der schlechteste aller Spieler. Aber wir gucken uns auch einfach an, was jetzt dann gegen Mainz 05 passiert am 5. Spieltag. Die Zwischenbilanz für Schalke 04, sie ist auf jeden Fall sehr, sehr viel positiver als noch im Vorjahr. was nicht nur aufgrund des Vergleichsmaßstabs dann doch eine sehr gute Leistung ist, auch wenn wir auf die einzelnen Spiele gucken. Wir hatten neben den Topspielen zwischen Leipzig und Bayern und Dortmund sowie Leverkusen auch noch ein Derby, was an diesem Spieltag stattfand, und zwar in Köln um 15.30 Uhr. Was gibt's Schöneres? Am Ende muss sich dann allerdings der FC Borussia Mönchengladbach mit 0:1 geschlagen geben nach einem Treffer von Player in der 14. Minute. Es gab noch durchaus Gelegenheiten für Köln auszugleichen. Vor allem aber deshalb auch, weil Borussia Mönchengladbach jede Menge Chancen vergab und dann am Ende Jan Sommer auch stark gehalten hat. Matthias, wie hast du Köln und Gladbach in diesem Derby gesehen?
Wenn du sagst, neben den Topspielen, ich meine, ich sitze ja in Köln und wohne ja auch in Köln. Das ist natürlich, sagen wir mal, schlagzeilenträchtig hier, wenn Köln gegen Gladbach spielt. Und leider ja auch, das muss man ja bei so einem Spiel auch immer dazu sagen, nicht nur auf dem Platz schlagzeilenträchtig, was da auch noch in den letzten Minuten und nach dem Spiel passiert ist. Das gehört leider zu der Geschichte eines rheinischen Derbys auch immer dazu.
Ja.
Ich glaube, die Kölner, für die ist natürlich so ein Spiel gegen Mönchengladbach das Prestige des Derbys. Die wissen aber in ihrer aktuellen Situation, dass sie sich irgendwie bis nach das Bayern-Spiel retten müssen und dann sehen müssen, dass sie ihre Saison irgendwie neu starten, weil das Startprogramm war natürlich sehr hart. Also da war Dortmund dabei, da hat man sich eigentlich gut verkauft. Jetzt Gladbach, jetzt kommt Bayern noch dazu. Gut für Achim Bayer-Lorzer, dass sie wenigstens in Freiburg noch so gerade gewonnen haben. Denn sonst, das kennen wir auch hier in Köln, würde das auch ganz schnell unruhig werden, egal wer die Gegner in den ersten Spielen waren. Auf jeden Fall ist da noch eine Menge Arbeit bei den Kölnern vorhanden oder nötig. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und Gladbach vielleicht so als ersten Einwurf mal. Ich finde das durchaus spannend immer noch taktisch, was da auch Marco Rose macht. Ich finde, er hat mit Breel Embolo, den er ja immer noch auf der 10 spielt, eine Rolle für ihn gefunden, die das Spiel irgendwie aufregend macht. Ihr habt ja letztes Mal auch schon ausführlich über ihn gesprochen. Zusammen mit Thuram und Plea ist das eine Offensive, die irgendwie auch Spaß macht und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass das durch die Saison noch mehr Spaß macht. Also das war so ein Spiel, wo eigentlich zwei Mannschaften waren, von meinem Gefühl her, auch wenn es am Ende nur 1-0 war, die so auf zwei völlig verschiedenen Levels gerade unterwegs sind. Die Kölner, die irgendwie versuchen, in diese Saison reinzukommen, überhaupt erstmal Erfahrungen zu sammeln und irgendwie diese Saison richtig angehen zu können und mal eine Idee von ihrem Spiel zu kriegen. Und die Gladbacher, die tatsächlich schon 1, 2, 3 Schritte weiter sind als die Kölner.
Deckt sich das mit deinen Eindrücken, Daniel?
Ja, nur dass ich vielleicht noch einen anderen Spieler hervorheben würde, auch wenn Embolo natürlich, wie man auch bei dem Tor gesehen hat, da sehr wichtig war und auch in einer Rolle, die ich jetzt so von ihm jetzt nicht erwartet hätte. Aber ich fand halt auch Neuhaus wieder sehr sehr beeindruckend in dem Spiel auch. Für mich ist so das Derby von Gladbach gegen Köln, das mir aus meiner Berlin-Cottbuser Sicht hier ja relativ egal und weit weg. Für mich ist das vor allem das Derby zwischen Florian Neuhaus und Niklas Hauptmann, den beiden herausragenden Spielern im zentralen Mittelfeld der zweiten Liga in den letzten Jahren. Und da ist natürlich dann klar, dass dann Gladbach gewinnt, weil Neuhaus halt spielt und Hauptmann nicht.
Langweilige Story, mein lieber Daniel, aber gut. Jeder hat so seinen Zugang.
Ja, genau. Und meiner war halt Neuhaus, der wirklich, ich finde, sehr auffällig war, also auch viele interessante Tiefenläufe gemacht hat, dann selber ja auch ein paar Chancen hatte. Es gab so eine Chance in der 63. Minute, wo dann auch eine Großchance bei rauskam, wo Neuhaus selber an der Eckfahne quasi den Ball gewinnt, dann in 2-2-Kämpfen behauptet und dann einen öffnenden Pass spielt, wo dann eben diese Großchance draus wird. Das fand ich da ganz, ganz bezeichnend für. So, auch wenn bei Köln man durchaus so ein paar Sachen gesehen hat, die einigermaßen funktionieren, also diese Doppelzehn mit Schaub und Drexler finde ich durchaus auch ansprechend, die er dann auch ein paar Szenen hatte und Sommer zu einer guten Parade gezwungen hat in Form von Drexler. Aber insgesamt würde ich damit hier total zustimmen mit deiner grundsätzlichen Einschätzung der Dynamiken in dem Spiel.
Also es wurde offensiv nochmal ein bisschen gefährlicher, als Terodde reinkam. Das hatte vielleicht aber auch dann mit den Spielsituationen zu tun. Also da war dann die Schlussphase, Gladbach stand ein bisschen tiefer. Aber interessant fand ich, dass man das Gefühl hatte, also wenn du von unterschiedlichen Leveln sprichst, Matthias, den Eindruck hatte ich auch, und das bezog sich auch auf eine Komponente, die gar nicht so häufig noch eine Rolle spielt in der Bundesliga, weil wir hier immer über sehr athletische Mannschaften sprechen, aber ich fand, dass Gladbach eine Körperlichkeit hatte, mit der Köln in der Zentrale nicht mithalten konnte. Also sowohl Verstrate als auch Skiri, als auch je nach Situation dann Bornau und Zichos, den würde ich fast da ein bisschen rausnehmen, aber die hatten einfach sehr, sehr große Probleme damit, dass ein Embolo, ein Thuram, ein Plea, vor allem Plea und Embolo natürlich, sehr, sehr körperliche Spieler sind, die ihren Körper sehr geschickt einsetzen im Zweikampf. Und da gingen immer wieder so Einzelduelle verloren, die dann zu Chancen geführt haben. Das ist mir noch aufgefallen.
Ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, unterstreichen. Zeigt ja auch ein bisschen die individuelle Klasse, die Mönchengladbach da mitbringt und wie sie sich da jetzt vorne, also diese drei, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde das durchaus beeindruckend und stelle mir vor, dass das durchaus interessant werden könnte, wie sie es jetzt geschafft haben, ihren vielleicht wichtigsten Mann der letzten Saison, Hazard, da zu ersetzen und jetzt mit einer ganz neuen Idee an dieses Spiel ranzugehen. Ich glaube, da können wir uns noch auf das ein oder andere sehr interessante Spiel dieses Jahr mit Gladbacher Beteiligung freuen. Und für mich sind sie, wenn sie sich festigen können und wenn sie da ihre Taktik auch gegen stärkere Mannschaften so auf den Platz bringen können, durchaus ein Kandidat auf jeden Fall für die ersten 6 Positionen dieser Saison.
Da kratzen sie ja aktuell dran mit 7 Punkten, punktgleich mit der 6. Position Schalke 04. Die Statistik zu dem, was ich gerade mit der Körperlichkeit genannt habe, kann man unter anderem in den Dribblingversuchen von Gladbach ansehen. Die hatten 25 erfolgreiche Dribblings, allein Neuhaus, Zakaria und Embolo jeweils 6, Player 5. Das sind sehr, sehr hohe Werte, und auf der anderen Seite gibt es dann quasi das Negativ zu dieser Statistik aus Kölner Sicht. Die hatten einfach Probleme mit der Zweikampfführung. Von 38 Tackling-Versuchen führten 25 zu einem verlorenen Tackling. Bornau zum Beispiel hat keinen einzigen seiner 4 Tackling-Versuche erfolgreich gestalten können, ohne es jetzt nur auf eine statistische Ebene heben zu wollen, aber das zeigt so ein bisschen das, was wir hier versucht haben, mit Worten zu umschreiben. Und interessant fand ich auch, Daniel, dass der taktische Kniff, den es wohl geben sollte, nämlich Skiri im Anlaufen auf Zakaria zu stellen, also sehr hoch zu ziehen, dass der überhaupt nicht funktioniert hat auf Kölner Seite und dass da auch nicht so wirklich reagiert wurde. Also Risse kamen dann und Terodde, es gab schon so kleinere Nuancen in der Positionierung, die dann anders war, aber die Probleme im Spiel, also fast so ein bisschen wie bei Paderborn gegen Schalke, waren im Grunde bei Köln auch von der ersten Minute bis zum Abpfiff im Grunde dieselben.
Ja, und es ist halt auch nicht so einfach bei Gladbach sich quasi auszusuchen, was der neuralgische Punkt ist, den man quasi im Pressing angreifen muss, um da Spieler zu verhindern. Wenn man halt Neuhaus und Kramer hat, die ja beide halt sehr clevere, sehr übersichtsvolle Spieler sind, die eben dann, wenn es halt einen Punkt gibt, wo Zakaria mehr unter Druck steht, das ganz gut dann einfach auflösen können in die Räume neben ihm. Und diese Raute ist ja dafür auch dann halt durchaus sehr flexibel und hat er dann vorne, wie mit den dreien, die Matthias schon angesprochen hat, dann auch sehr gute Fixpunkte, um dann weiterzuspielen.
Also Köln wusste, was auf es zukommen würde mit diesem Saisonstart. Konkret ist es jetzt dann eben ein Auswärtsspiel in München und dann ein Heimspiel gegen Hertha, bevor man dann zu Schalke nach Gelsenkirchen reist, die man ja inzwischen fast zu diesem harten Auftaktprogramm dann dazu zählen kann, Stand 4. Spieltag. Also es wurde noch ein bisschen schlimmer, dieses eh schon schlimme Auftaktprogramm für den ersten FC Köln. Immerhin der eine Sieg reicht eben zu diesen 3 Punkten und damit aktuell, gut, Tabellenplatz 15 ist egal jetzt am 4. Spieltag. Es geht um die Ergebnisse und die Art und Weise, wie sie erzielt werden. Da werden wir auch bei Gladbach genau hingucken. Die spielen jetzt erst zu Hause gegen Wolfsburg und dann gegen Fortuna Düsseldorf. Es beginnt die Zeit der englischen Wochen für die Teams, die sich dazu sportlich qualifiziert haben. Sportlich qualifiziert hat sich auch Eintracht Frankfurt, auch mit über einigen Umwegen, die man da gehen musste, und ja auch dem ein oder anderen Spielerwechsel. Das konnte man auch beobachten beim Spiel in Augsburg. 22:8 Abschlüsse hatte die Eintracht zugunsten der Eintracht, aber 2:1 Tore standen am Ende auf der Anzeigentafel, und so gewinnt der FC Augsburg wie schon im letzten Jahr unter Martin Schmidt gegen die SGE. Vargas und Niederlechner treffen noch vor Halbzeitpfiff. Die zweite Hälfte lang rennt dann die SGE dem Rückstand hinterher, kommt über Paciencia auch nochmal ran. aber kann eben nicht den Ausgleich oder sogar noch mehr erzielen. Matthias, was waren denn die Faktoren so deiner Meinung nach, die zum Augsburger Sieg geführt haben?
Wie hat Martin Schmidt nachher gesagt, jetzt haben wir endlich mal das auf den Platz gebracht, was wir uns eigentlich die ganze Zeit vorgenommen haben und haben uns endlich mal auch mit Punkten belohnt. Ich glaube, das bringt so aus Augsburger Perspektive ganz gut auf einen Nenner. Es werden ja schon seit Wochen eigentlich den Augsburgern durchaus auch Potenzial und Talent und Qualitäten zugeschrieben, die sie aber nicht so richtig in Punkten ummünzen konnten. Mhm. Und das war jetzt mal so ein Spiel, ich habe mir aufgeschrieben, gestern Abend, so ein Spiel, wo es irgendwie auch um den Kopf ging. Das war mir so hängen geblieben bei dieser Partie. Also die Augsburger, die irgendwie wissen, wir können mehr, als wir gezeigt haben. Wir müssen es aber mal endlich bringen und das auch als Mannschaft vielleicht mal zeigen. Dann Schmidt hat ja auch ein bisschen umgestellt vor der Partie gegen Frankfurt. Und die Frankfurter, die irgendwie immer noch so ein bisschen durchgeschüttelt sind von diesem Sommer, von diesen Abgängen, von dem ganz großen Hin und Her in der Mannschaft, die dieses unglaublich anstrengende Jahr hinter sich haben, die irgendwie so vom Gefühl her sich mal völlig neu sortieren müssen, wo stehen sie eigentlich? Das war irgendwie so für mich die Überschrift über dieser Partie. Und dann vom Spielerischen her haben die Augsburger natürlich mit diesen zwei wichtigen und durchaus auch schönen Toren vor der Halbzeit mit so einem 2-0 in die Pause zu gehen, da den berühmten Stich gesetzt. Hm. Und ja, mehr als das verzweifelte Anrennen ist es ja dann auch nicht gewesen in der zweiten Halbzeit von Frankfurt.
Was sagt denn das über den Leistungsstand von beiden Mannschaften dann aus deiner Meinung nach, Dani? Wir müssen das ja dann jetzt in den Kontext einordnen.
Das fiel mir tatsächlich relativ schwer, genau das zu tun bei dem Spiel, weil Augsburg halt, also ich finde es bei Augsburg immer ganz lustig, mir anzuschauen, was die eigentlich so im offensiven Zentrum machen, weil dann ist die Antwort meistens eher nichts.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, was da dran lustig ist.
Ja, eben. Aber dann ist halt wirklich, also die haben so in dem Raum zentral vom Strafraum drei Pässe gespielt, die alle nicht mal ansatzweise Richtung Strafraum gingen. Mhm. Und dann eben trotzdem zwei Tore daraus zu machen, liegt halt auch daran, dass es beides so ein bisschen freakige Tore waren. Also bei dem einzelnen, ich glaube, du hast von Vargas gesagt, von Richter.
Ach ja, Richter, genau. Hm.
Ja. War es halt ein langer Ball, wo sich Abraham und Hasebe beide so ein bisschen verschätzen, deswegen Hinteregger versucht, das irgendwie zu retten, dabei auch dann viel zu spät ist dafür und Richter dann deswegen frei ist und ihn dann technisch ganz nett reinmacht. Und dann ist dieser Niederlechner Schuss, der halt einfach mal aus 25 Metern in den Winkel geht, da fällt es mir sehr schwer, daraus abzuleiten, wie irgendwie stabil Augsburg vor allem halt offensiv Dinge tun will. Also ich habe da nicht so richtig ein Gefühl. Ich habe Augsburg ja auch gegen Union gesehen. Auch das war das war ähnlich wenig spielerisch veranlagt. Und ich kann mir vorstellen, dass es noch viele Spiele geben wird, wo eben aus dieser Art von Offensive weniger rauskommt.
Aber Faktor Finn Bogason nicht zu vergessen, der jetzt langsam wieder zurückkommt, ne?
Auch in der Chemie mit Niederlechner, was gut funktioniert hat, das stimmt. Ich finde auch, dass die linke Seite hat mit Vargas definitiv gewonnen. Ich hatte mir Vargas hier notiert als ein Spieler, der mir eben aufgefallen ist. Deswegen kam es zu diesem kleinen Glitch in der Anmoderation. Ich finde vor allem, dass Philipp Max auch sehr davon profitiert, dass er wieder jemanden hat, der auf dem linken Flügel Tempo reinbringt. Und dann kann eben Max auch in hohem Tempo ebenfalls wieder hinterlaufen. Also das hast du in der letzten Saison fast gar nicht mehr gesehen. Sehen und in diesem Spiel jetzt häufiger, aber eben halt auch der Fakt, dass Eintracht Frankfurt wesentlich dazu geholfen hat, dass diese Tore gefallen sind. Also die dürfen beide eigentlich nicht so fallen. Es gab große Probleme in der Abwehrreihe. Hasebe, Hinteregger, Abraham. Ich würde bei keinem von diesen dreien sagen, er hätte ein besonders herausragend gutes Spiel gemacht. Deswegen weiß ich eben auch nicht, wo ich diese Partie jetzt hinpacken soll. Deswegen habe ich die Frage eben gestellt. Es war vom Ergebnis her kann das so passieren, aber beide Mannschaften haben sich eigentlich so fehlerbehaftet gezeigt, Eintracht Frankfurt in der Defensive und dann ja, über die Offensive müssen wir gleich auch noch sprechen und gleichzeitig hat Augsburg aber auch dennoch ja noch viel zugelassen, was dann eben bloß keine Gefahr hatte, weil da vielleicht auch die Entscheidungsfindung bei Frankfurt im letzten Drittel nicht immer die beste war. Also das Spiel hätte 3-3 ausgehen können, 4-4, 0-0, 1-1, 1-2, 2-1, 3-1, 0-3, 1-5. Ich hätte mir alles vorstellen können bei diesem Spiel und es wurde halt irgendwie durch einen Wink des Schicksals ein 2-1. Irgendwie für mich, ich weiß nicht, wir hatten vorher schon eine Partie, bei der wir gesagt haben, typisch vierter Spieltag, vielleicht ist das auch so bei diesem Spiel.
Ja, ich habe halt tatsächlich bei Frankfurt vor allen Dingen das Gefühl, die müssen sich erst noch finden. Und da, um mal einen Namen noch zu nennen, der ja auch lange in Augsburg gespielt hat, ich glaube, Dominik Kohr hat da durchaus jetzt einen Schritt mal gemacht Richtung Mannschaft. Stimmt. Der hat echt noch ein bisschen Stabilität in der zweiten Halbzeit da reingebracht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die tatsächlich noch so in dieser vollen Findungsphase sind. Das betrifft ja nicht nur die Abwehr, da sind sie ja, Hinteregger kennt sich ja auch aus in Augsburg, aber da sind sie ja durchaus, sagen wir mal, gesettelt von der letzten Saison, aber gerade das, was vorne passiert, da müssen sie ja erstmal komplett neuen Zugang wahrscheinlich zueinander finden. Mhm. Und da ist vielleicht jetzt so ein Spiel auch dann trotz Niederlage nicht so unwichtig, wenn sich dann so ein Dominik Kohr als stabilisierender Faktor erweist.
Ja, vor allem auch in Abgrenzung zu Sow, der sein Startelf-Debüt gegeben hat und eben in der ersten Halbzeit kein wirklicher Faktor war, während Kohr derjenige war, der dann eigentlich die Sechs alleine bedienen sollte und aber viel häufiger im Achter- und Zehnerraum zu finden war, weil Augsburg auch so tief stand, dass man es nicht unbedingt gebraucht hat und dann fünf Chancen selbst kreiert hat. Also er war der wichtigste Offensivspieler, was quasi das Kreieren von Torabschlüssen angeht. Und dann hat man eben halt auch einfach gemerkt bei der Eintracht, was fehlt, wenn Kostic nicht auf dem Platz steht. Ohne dass ich jetzt sagen will, Timothy Chandler, sein Ersatz, hätte eine wahnsinnig schlechte Partie gemacht. Aber so die Qualität der Flanken ist mein ewiges Thema, aber ich muss drauf zukommen. Es wurden 41 Flanken geschlagen, 13 weitere wurden noch geblockt. Und davon kamen einfach zu wenige an, was an Udokai und Jedwai auch liegt in der Mitte. Die haben das ganz gut wegverteidigt. Aber wenn du Zielspieler hast, wie eben Paciencia, wie dann Bastost in der zweiten Halbzeit und Silva würde ich da jetzt, auch wenn er jetzt nicht die Kante schlechthin schon durchaus noch mit reinzählen, dann musst du halt irgendwie auch mehr Torgefahr kreieren können. Und von diesen 22 Abschlüssen, die Frankfurt hatte, kamen nur 3 aufs Augsburger Tor. Also da war auch einfach die Qualität letztlich der Chancen zu gering.
Das lag ja auch daran, dass Frankfurt halt kaum wirklich hinter die letzte Linie von Augsburg gekommen ist. Also sie hatten zwar relativ viel Ballbesitz in den offensiven Räumen, aber sind halt da selten durchgekommen, außer halt dann zum Beispiel mit so einem Dribbling wie von Kohr vor dem Tor. Aber dann haben halt einfach so die Mechanismen gefehlt aus halt so einer, was jetzt nicht verwunderlich ist bei so einer neu zusammengestellten Offensive, wo vielleicht auch noch nicht alle Spieler, die dann da jetzt eine Rolle spielen, maximale Form hatten. So haben wir, glaube ich, schon angesprochen. Kamada hat durchaus ein paar gute Ansätze gezeigt, fand ich. Und das sieht auch aus, als ob das noch effektiver werden könnte oder noch öfter halt tatsächlich wirkungsvoll sein kann. Ich finde das relativ vielversprechend. Aber da muss halt einfach auch noch viel zusammenpassen und klar, so jemand wie Kostic hat dann natürlich gefehlt.
Wir schauen uns dann einfach an, wie das bei der Eintracht in den nächsten Wochen noch so aussieht. Es geht ja jetzt durchaus nicht ganz so unattraktiv weiter mit 2 Heimspielen gegen den FC Arsenal und Borussia Dortmund. Vielleicht waren sie im Kopf ja auch schon bei diesen beiden Spielen. Nein, Quatsch. Das wollte ich nicht wirklich ausgesprochen haben. Für Augsburg geht es jetzt dann weiter in Freiburg, bevor man zu Hause gegen Leverkusen spielt und dann eben zeigen kann, wo diese Leistung im Kontext der Saison steht, wenn wir es schon nicht beantworten können hier im Rasenfunk. Eine Partie fehlt uns noch und das war eben jene vorhin schon mal kurz erwähnte Partie zwischen dem Tabellen 17. und dem Tabellen 18. vor diesem Spieltag. Mainz 05 hat es geschafft, sich da jetzt ein bisschen Luft zu verschaffen. Man ist jetzt Tabellen 16. Hey, mit dem ersten Sieg in der Saison. Bei den Torschüssen und den Expected Goals allerdings liegt Hertha vor dem FSV Mainz 05. Das Spiel gewinnen dann die Mainzer mit Toren von Quaison und Saint-Just nach einer Ecke in der 83. Minute. Jetzt stellt sich wieder die Frage, Matthias, wie ordnen wir den Sieg jetzt ein? Auf der einen Seite sieht es so aus, als hätte Hertha das auch sehr gut gewinnen können. Auf der anderen Seite steht aber halt Mainz mit dem Dreier.
Ja, wenn Hertha mal das Tor treffen würde, ich glaube, das denken sie sich nach dieser Partie absolut. Sie haben ja genau wie die Mainzer ihr Personalkarussell vor diesem Spiel komplett durchgedreht und da haben ja die Hälfte der Akteure auf dem Platz vor dem Spiel nicht auf dem, also die war neu auf dem Feld, sind neu in die Mannschaft gekommen und allein Davy Selke, was der an Chancen vergeben hat, die suchen, glaube ich, noch so ein bisschen die Möglichkeit, wie sie da mal zum Abschluss kommen können, die Berliner. Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Die Rossun ist gestern mal wieder gekommen, nach seiner langen Verletzung auch. Der könnte jemand sein, der da nochmal richtig Tempo und auch individuelle Klasse und Torgefährlichkeit mitbringt. Aber das ist so, glaube ich, das, was von Berliner Seite hängen bleibt, wenn wir nun mal endlich das Tor treffen würden, richtig. da sieht man doch das ein oder andere Fragezeichen bei den Berlinern. Und die Mainzer, die ja, sagen wir mal, eine Saison spielen, wie sie auch schlechter hätte nicht starten können, die werden jetzt mal ordentlich aufatmen und vielleicht das ein oder andere mit Soloy, der ja auch so eine Integrationsfigur sein kann, sich da jetzt zum Besseren wenden für die Mainzer, die ja immer noch ihren Mainzer Zugang zum Fußball haben. Ich war vor der Saison bei Sandro Schwarz für ein längeres Interview und wie er auch über Fußball redet, das merkt man irgendwie, dieses ein bisschen emotionsgeladene, aber auf jeden Fall den Mainzer Weg gehen und wir gehen, machen unser Spiel und es ist fast schon auch ein bisschen egal. Stimmt natürlich nicht, aber es ist fast schon ein bisschen egal, wie das Ergebnis am Ende ist. Wir wollen vor allen Dingen ein gutes Spiel machen. Wir wollen ein Spiel für die Zuschauer machen. Das ist ja das, was die Mainzer so ein bisschen vor sich hertragen.
Ja.
Und da war das auf jeden Fall am Samstag mal wieder so ein Mainzer Spiel mit viel Emotionen und einem späten Tor. Und ich glaube, so ungefähr habe ich dieses Spiel erlebt. Also die Mainzer, die jetzt mal einen Schritt machen können, die ordentlich durchgewirbelt sind in ihrer Mannschaft. Und die Berliner, die vor allen Dingen immer noch suchen, wo das gegnerische Tor steht. Eine Sache, auf jeden Fall, die ich auch unbedingt unterbringen möchte, ist, die mir bei Berlin gut gefallen hat, ist jetzt, dass Boyata hinten eine absolute Verstärkung für die Abwehrkette zu sein scheint. Der war, bis er dann ausgewechselt wurde, für mich einer der stärksten bei den Berlinern.
Wie würdest du es einordnen, Daniel? War es denn auch ein Spiel für die Zuschauer? Wenn ich mir bei Mainz 05 angucke, die haben zwischen der 54. Minute und der 88. Minute, ich hatte vorhin 83. gesagt, das war aber der Ausgleich von Grujic, also zwischen 54. Minute und 88. Minute gab es keinen Torschuss von Mainz 05.
Also es war jetzt nicht ein besonders attraktives Spiel für mich als Zuschauer, sodass ich das auch
für die Mainzer
nur in Zusammenfassung gesehen habe. Aber ich habe halt bei Hertha das Gefühl, dass da schon an einigen Stellen Qualität im Kader ist, aber ich mir noch nicht so sicher bin, ob die wirklich dann so zusammenpasst. Also jemand wie Grujic, was mir dann auch gesehen hat, dass er dann das Tor macht, kann, glaube ich, immer irgendwie eine Rolle spielen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das rundrum schon wirklich so passt. Auch wenn da schon Spieler dabei sind, die ich vom grundsätzlich nee, eigentlich mag, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das noch eine ganze Weile dauert, bis das zusammenpasst. Und wenn man dann noch solche Fehler macht, wie halt auch bei dem ersten Tor von Quaison, wo man den halt im Strafraum, im 5-Meter-Raum so frei dann diesen Abstauber machen lässt, obwohl da durchaus Ressourcen da gewesen wären, um das zu verteidigen, dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass es das noch eine ganze Weile dauert, bis man da aus den niedrigeren Tabellenregionen rauskommt, wenn überhaupt.
Ja, und vorher hat man ja auch den linken Flügel sehr offen gelassen. Also Torunariga und Plattenhardt, da hatte Kunde sehr, sehr viel Platz, um da eben dann an die Grundlinie zu gehen und nach innen zu legen, wo es dann eben auch nicht gut verteidigt wurde, wobei der Ball da auch so ein bisschen durchgekullert ist. Das war auch so eine klassische Situation, wo Jahrstein vielleicht den Ball abgefangen hätte, diesen Querpass, wenn der nicht genau durch die Beine von Torunariga gegangen wäre, also wo du dann als Torhüter auch nicht sicher bist, kommt der jetzt genau so oder wird er noch leicht abgefälscht? Also irgendwie eine vielleicht bezeichnende Situation für dieses Spiel aus Hertaner Sicht, dass da auch alles zusammengekommen ist, dass du das dann eben auch verlierst und so viel ja auch ins ganze Spiel reinsteckst und das am Ende auch verlierst. Also nicht nur in den kleinen Situationen hatte Hertha neben Unvermögen in der offensiven Qualität der Abschlüsse, hatte man defensiv auch einfach ein bisschen Pech, muss man sagen. Und auch dieses 2:1 von Sajus, das war natürlich ein wunderbarer Kopfball und der sollte so dann unbedingt auch nicht passieren in der 88. Minute. Ist jetzt auch nicht so ganz überraschend, dass er Kopfball stark ist. Aber das war auch wieder so eine kleine Szene, in dem Fall dann von Marius Wolf, der hat ihn aus den Augen verloren und hat sich dann auch noch ganz lustig fallen lassen im Zweikampf mit ihm. Okay, wollen wir ihm jetzt mal verzeihen, war nicht das perfekte Spiel auch von ihm. Aber diese Dinge kamen halt alle zusammen und führen aber halt dazu, dass du immer noch ohne einen Sieg mit einem Punkt bei 3:10 Toren auf Tabellenplatz 18 liegst, trotz der ganzen Qualität im Kader. Also da spitzt sich was zu, finde ich, Matthias, in Berlin bei Hertha.
Ja, absolut. Da spitzt sich natürlich was zu und ich frage mich auch, wie lange man da hinter den Kulissen ruhig bleibt. Ich meine, mit neuem Trainer, der hat erstmal ein bisschen Welpenschutz vielleicht, aber trotzdem ist das ja durchaus besorgniserregend und wenn man vor der Saison einen Investor ins Boot holt und in dreistelliger Millionensumme Geld zur Verfügung hat und auf einmal von Hauptstadtclub und Champions League und wir wollen groß angreifen redet und startet so in die Saison, dann wird natürlich automatisch der Druck auch ein bisschen größer. Von daher glaube ich, ich habe es bei Paderborn schon gesagt, ich glaube, das gilt für Berlin noch mal viel mehr, wenn die am nächsten Wochenende gegen Paderborn zu Hause nicht jetzt ein Dreier einfahren, dann könnte der erste Trainerwechsel schon bald nahe kommen.
Ja, ich meine, natürlich hat er jetzt auch eine Chance, das irgendwie umzudrehen, diese Dynamik.
Natürlich.
Du sagst, Max, du sagst ja immer das folgende Programm, sie spielen jetzt gegen Paderborn, Köln, Düsseldorf und Bremen und Hoffenheim. Das sind natürlich, und dann kommt das Derby danach gegen Union. Das sind natürlich jetzt Spiele bis zum Herbst oder in diesem Herbst, in denen das dann schon wieder ganz anders aussehen kann, aber in denen natürlich sich so eine Krise auch schnell verschärfen kann, wenn man davon noch 2-3 verliert.
Mhm. Du musst halt jetzt diese Spiele gewinnen, ne? Du musst Paderborn, Düsseldorf, du musst da jetzt auf jeden Fall aus den nächsten 4-5 Spielen mindestens mal 9 Punkte holen. Wenn dir das nicht gelingt, dann bist du nach 10 Spielen vielleicht mit 4-5 Punkten auf dem Konto. Und dann, wir haben schon ein paar Beispiele in den letzten Jahren gehabt, was dann passiert, wenn man so schlecht startet.
Ja, und das Problem so ein bisschen bei Hertha ist, dass immer Dinge, also das hört sich jetzt komisch an, es sind immer Dinge gut in Spielen und das ist aber gleichzeitig das Problem dahingehend, dass ich finde, Hertha hat, vielleicht kann man den Auftakt gegen Bayern rausnehmen, aber ansonsten hat Hertha noch kein 90 Minuten konstantes Spiel gemacht in einem positiven Aspekt. Also es gibt immer gute Ansätze, immer Dinge, wo du dich an positiven Aktionen hochziehen kannst. Also es gab die Chancen für Selke. Man hätte sehr leicht mit 1-0 in Führung gehen können. Es gab gute Aktionen von Duda. Grujic hatte wieder nicht nur den Treffer, sondern in der Phase, in der Hertha dann auch wirklich gedrückt hat in der zweiten Halbzeit, war er auch ein wichtiger Mann. De Rojon war jemand, der definitiv eine Belebung reingebracht hat. Das sind alles so gute Dinge, an denen du dich hochziehen kannst und das muss man natürlich im Berliner Umfeld auch machen. Ante Čović sagt, wenn wir dieses Spiel 10-mal spielen, dann gewinnen wir, ich glaube, er hat gesagt 7-mal, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, aber er hat gesagt, bei der Anzahl und bei der Verteilung der Chancen haben wir da jetzt auch einfach ein bisschen Pech gehabt und das ist nicht zu 100% falsch. Das ist richtig, so kann man das sehen. Das Problem ist aber einfach nur, dass irgendwann die Resultate zum einen nachziehen müssen, sonst passt du dich deinem Tabellenstand an. Letztes Jahr bestes Beispiel dafür der FC Augsburg, auch sehr gute Spiele gemacht in den ersten 8 Spieltagen, daraus sehr wenige Punkte geholt und irgendwann wurden dann aber auch die Leistungen dem Tabellenstand angemessen. Und zum anderen, dass man bei der Mannschaft, bei der sich nicht so viel verändert hat wie bei anderen Mannschaften in der Liga, hätte ich mir schon eine bessere Eingespieltheit noch erwartet, auch bei allen Neuzugängen. Also klar kann man dann sehen, dass ein Luke Bakio da häufig noch den Ball verliert in Situationen, wo er vielleicht in der letzten Saison bei Düsseldorf das Dribbling noch gewonnen hat. Und du hast sehr viele Optionen im Mittelfeld. Mir fehlt aber immer noch so die klare Sprache von Hertha. Also Hertha spricht immer so komisch stotternd zu mir in den Spielen. Da sind immer sehr, sehr gute Partien, Phasen innerhalb der Partie mit dabei. Aber da sind auch Momente mit dabei, wo ich Hertha nicht verstehe. Und das müssen sie jetzt langsam schon rausbekommen, dass man jetzt mal über 90 Minuten einfach ein konstantes Spiel hinbekommt. Selbst wenn das vielleicht bedeuten sollte, dass es 90 Minuten lang nicht das attraktivste aller Spiele ist. Aber die Kontrolle hatte Hertha in keinem der bisherigen 4 Spiele in dieser Erstligasaison.
Ja, und zu dem, was du sagst, was die Eingespieltheit betrifft, der zentrale Neuzugang Luke Bakio ist halt auch einer, der eigentlich ganz gut in das vorhandene Konzept eigentlich schon reinpassen könnte. Ja. Und nun gab es ja die Bestrebung, irgendwie sich spielerisch auch weiterzuentwickeln, das irgendwie kompletter zu machen, spielerisch ansprechender. Das sieht halt bis jetzt noch nicht so besonders erfolgreich aus und ist natürlich auch was dann je nachdem, wie lange man daran festhält, auch nicht einfacher wird.
Und dann kommt quasi noch dieser Nebenplot mit dazu. Ich glaube, wenn wir den Investor immer wieder ansprechen und wenn wir auch Champions League-Ambitionen und so weiter unterstellen, dann sind das die Punkte, wo Hertha-Fans mit den Augen rollen und sich denken, ah, so wurde es doch gar nicht kommuniziert oder so war es doch nicht gemeint. Und auch Michael Preetz hat ja gleich versucht, die Erwartungshaltung trotz des Investoren wieder herunterzuschrauben. Das gelingt dir aber im bundesweiten Kontext nicht immer. Also das kannst du vielleicht in deiner Hertha-Blase schaffen, dass du das eben realistisch einordnest und eben das das in Relation setzt, eben dieses Engagement des Investors zu den sportlichen Ambitionen, die man damit verfolgt. Ich glaube aber, bundesweit ist die Ansicht eben genauso, wie sie auch hier im Rasenfunk immer wieder aufploppt, dass nämlich bei Hertha jetzt der Investor immer angesprochen wird. Ich finde das interessant. Das wurde, glaube ich, in fast allen Schlusskonferenzen in dieser Saison genannt. Und es zeigt ja, wie quasi die bundesweite Rezeption von sowas ist. Und so eine Erwartungshaltung, die du vielleicht sogar selber so gar nicht schüren wolltest, läufst du halt dann auch hinterher. Kommt noch mit dazu.
Was ja vielleicht auch daran liegt, dass man nicht so viele Hertha-Geschichten sonst erzählt. Also das ist eben ein Faktor, der jetzt Hertha auf eine gewisse Sicht spannender macht als vorher oder zumindest, wo man mehr Gesprächsbedarf darüber hat. Auf jeden Fall sorgt es nicht dafür, dass der bundesweite Druck kleiner wird.
Definitiv. Und du hast es ja schon so wunderbar die ganze Zeit schon angekündigt, das nächste Spiel gegen Paderborn, Matthias. Das wird ganz, ganz wichtig für Hertha. Die weiteren Partien hat Daniel jetzt dann vorhin schon genannt. Im Grunde bin ich jetzt am Ende dieser Schlusskonferenz arbeitslos. Herzlichen Dank dafür.
Wir haben es geschafft.
Mainz 05 wird jetzt dann nach Gelsenkirchen reisen und auf Schalke antreten. Und damit hätten wir diesen vierten Spieltag besprochen und am Ende auch noch die Rollen zur Befriedigung aller neu verteilt. Ihr könnt dann das nächste Mal gerne moderieren. Dann mache ich mir einen schönen Vormittag. Ich danke euch sehr. Ich danke Daniel Rosbach, Journalist bei der Lausitzer Rundschau und Teil des Textilvergehens-Podcasts. Ganz liebe Grüße an der Stelle, @da_rosbach mit Doppel-S auf Twitter. Daniel, danke, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast.
Ja, es hat mir großen Spaß gemacht, jetzt auch in der Bundesliga podcasten zu können.
Tja, siehst du mal, wie sich das anfühlt. Es ist länger auf jeden Fall, als wenn man in der zweiten Liga beim Rasenfunk zu Gast ist. Und danke auch sehr an Matthias Friebe, Redakteur beim Deutschlandfunk. Nicht nur das Interview mit Sandro Schwarz ist sehr hörenswert, sondern die Sportpodcasts vom Deutschlandfunk kann ich sehr empfehlen. Bei den anderen bin ich nicht so tief drin, die sind bestimmt auch empfehlenswert. @MatthiasFriebe heißt er auf Twitter. Danke dir, Matthias, dass du mal wieder mit dabei warst.
Danke, war ein großes Vergnügen, mal wieder so lange und so intensiv über einen Spieltag zu reden. Ja, wir haben sonst nicht so viel Platz bei uns.
Ich weiß. Ich war ja auch schon bei euch zu Gast. Da musste ich mich immer ganz disziplinieren, kurze Antworten zu geben. Und was soll ich sagen? Das letzte Mal war ich 30 Sekunden zu kurz und dachte mir, ja, das ist mir auch noch nicht passiert in meinem Leben. Nun ja, und in absentia auch herzlichen Dank an Alex Feuerherd von den Erben Colinas und das Segment zum Einstieg. Ich habe auch noch eine Podcast-Empfehlung zum Schluss dieses Podcasts, und zwar das BR-Betthupferl. Das sind kleine 4-5-minütige Geschichten zum Einschlafen für Kinder. Sind immer mal auch welche im bayerischen Idiom dabei. Das verstehen dann nicht mal meine Kinder, ehrlich gesagt. Aber kann ich sehr empfehlen. Die Kinder fragen jetzt immer nach dem Kinderrasenfunk. Und vielleicht sind Kinderpodcasts auch was, was man noch für sich entdecken kann. Ich nehme gerne Empfehlungen entgegen, liebe Hörerinnen und Hörer. Habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.